Willkommen zu Zwei halbe Ingenieure. Lauter Dinge werden für uns hergestellt. Jeden Tag. Wer macht das? Und wie wird das eigentlich alles gemacht? Das wollen die zwei halben Ingenieure Dominik und Willi wissen. Und sie nehmen dich mit. Hinein in die Produktionshallen und Fabriken. Dort, wo sie fleißig werkeln, schrauben und nieten.
Hallo, Dominik.
Hallo, Willi.
Hi. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, dass es wieder losgeht mit einer neuen Folge.
Hast du dich darauf gefreut schon?
Ja, das Thema vor allem, es geht um Buchbinderei, einen sehr alten Beruf. Und da haben wir auch einen Gast aufgetan, der sich da sehr gut auskennt.
Ja, genau. Und ich freue mich auch tierisch drauf. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu viel vorzubereiten, damit wir auch noch neugierig und unbefleckt, unvorbereitet, freche Fragen stellen können. Aber es fällt schwer, weil es wirklich ein super interessantes Gebiet ist. Bevor wir reinstürzen, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir blicken mit euch hinter die Fabriktore. Wie entstehen die Dinge, die uns umgeben? Ihr lernt hier was. Es wird nicht zu viel, versprochen. Wir machen das alles ganz locker, unterhaltsam. Und wir versuchen, einen roten Faden zu verfolgen hier. Wir werden über Beschaffung reden, über Herstellung, über Produktionsprozesse. Aber wie gesagt, alles locker. Und wenn es irgendwo interessant wird, dann bleiben wir da auch und gehen in die Tiefe. Und ja, Dominik, wie du eben schon angerissen hast, wir haben heute, glaube ich, einen super spannenden Gast zum Thema Buchbinderei. Es ist ja eigentlich der alltäglichste Gegenstand der Welt oder einer
ja,
der
jeder
alltäglichsten
kennt das.
Gegenstände.
Jeder hat das in der Hand gehabt und jeder hat dann Bezug dazu, ne? Also es gibt ja wohl keinen, der nicht schon mal damit in Berührung kam und sich vielleicht auch gedacht hat oder Gedanken darüber gemacht hat über das Buch. Nicht nur über den Inhalt, sondern vielleicht auch darum, warum sieht das so aus, wie es aussieht? Warum ist das Buch so teuer? Oder auch nimmt man bestimmte Bücher auch lieber in die Hand als andere?
Warum trennt man sich nicht von Büchern? Oder, also ich bin noch keinem begegnet, der leichtfertig ein Buch wegwirft oder gelesen, weg damit. Nee. Sondern da grübelt man immer, was macht man jetzt? Es wird so voll zu Hause und was kann man damit noch machen, noch Gutes tun? Also irgendwie ist es was ganz Besonderes. Sehr alltäglich, aber was ganz Besonderes.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie entsteht es eigentlich? Also wir wollen jetzt mal hinter die Kulissen gucken. Und das machen wir mit unserem Gast Rainer. Rainer ist Geschäftsführer einer Buchbinderei in Hessen, gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulrike. Was ich wirklich fast unglaublich finde, wir müssen gleich mal fragen, ob das stimmen kann, als ausgebildeter Buchbinder macht er das in diesem Beruf schon seit über 40 Jahren und ist seit über 30 Jahren Buchbindermeister. Das ist krass. Also ich finde es krass. Ich weiß nicht, ob irgendwer irgendwo noch mehr wissen kann über Buchbinderei. Und ich glaube, wir haben richtig Glück, dass wir ihn hier in der Show haben. Das Unternehmen Schaumann ist eine Industriebuchbinderei mit 70 Mitarbeitenden ungefähr. Und offenbar auch mit auffällig guter Arbeit, auffällig guter Leistung. Sie sind letztes Jahr zum Weiterverarbeiter des Jahres gekürt worden beim Druck- und Medien-Award. Und für uns besonders toll, das weißt du, Dominik, die Hörerinnen und Hörer noch nicht, Schaumann liefert komplett aus einer Hand. Und das ist natürlich für uns besonders interessant. Jetzt haben wir einen Gesprächspartner, der wirklich von Anfang bis Ende weiß, worüber er redet.
Okay, ja? Das ist super. Ja, auf jeden Fall. Wir werden ihn mit Fragen löchern.
Und da können wir sofort mit loslegen.
Okay.
Herzlich willkommen, Rainer. Kommst du rein zu uns?
Ja, klar. Hallo, Willi. Hallo, Dominik. Seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo Rainer.
Hallo Rainer, super, dass es klappt.
Ja, schön, dass du Zeit hast.
Ja, ich freue mich, dass ich mitmachen darf.
Bevor wir weitermachen, irgendwas Falsches gesagt zur Einleitung? Möchtest du noch was ergänzen?
Ich habe alles richtig gemacht.
War alles gut?
War alles gut. Hat zum Zuhören angeregt.
Ja, womit fangen wir an, Dominik? Ach so, es gibt Christian, einen unserer Hörer, der wünscht sich, dass wir ein paar mehr Rubriken haben. Jetzt haben wir eine Episode erst veröffentlicht. Und schon gibt es Wünsche von den Hörern. Wir haben aber eigentlich eine Rubrik, nämlich die Willkommensfrage.
Die Willkommensfrage.
Weißt du noch, was wir machen wollten, Dominik?
Ja, wir wollten die Frage stellen, was uns an einem Buch wichtig ist, außer dem Inhalt natürlich. Also sage ich mal, der zentrale Punkt ist der Inhalt eines Buches. Muss man nicht drum herum reden. Aber ich weiß, dann können wir auch gleich besprechen, aber die Buchbinderei hat ja nicht jetzt in erster Linie Einfluss auf den Inhalt, sondern eher auf das Design und auf die Zusammenstellung des Buches. Und da wollten wir fragen, was ist denn wichtig außer dem Inhalt an einem Buch?
Für dich persönlich, Rainer, aber Dominik und ich, wir beantworten die Frage auch. Wir können auch gerne loslegen. Magst du, Dominik?
Nein, der, nee, als erster Gast. Der
Na,
Gast
dann
darf
los.
zuerst
Genau.
antworten.
Ja, ich wollte ja auch mal loslegen. Also für mich ist
Ja.
das wichtig. Also ein Buch zu lesen ist für mich ein Riesengenuss. Das ist einfach, das mit dem Hirn aufzusagen, mit dem Augen das zu lesen und ins Hirn reinzubringen und sich dann die Fantasie aufzubauen. Aber was ich unwahrscheinlich genieße an einem Buch, ist, dass meine Hände, die Streicheleinheiten eines Buches, das festzustellen, das Material, dieses Blättern des Papiers, das ist für mich das Erlebnis an sich, wie das Buch aufgebaut ist. Es ist ein Schutzumschlag drum, es ist ein Zeichenbändchen drin. Also diese filigranen Feinheiten, die machen es aus. Wie liegt mir das Buch in der Hand? Ist ja durch das unterschiedliche Papier, hat man ein anderes Gefühl auch für das Buch und hat eine andere Vorstellung, was erwartet mich vom Inhalt. Und das finde ich immer das Spannende. Also diese Streicheleinheiten, die meine Hände immer abfordern, wenn ich ein Buch in die Hand nehme. Wie fühlt sich das an oder wie riecht das Buch beim Öffnen? Das ist ja auch so ein gewisses Erlebnis, was sich immer bei mir so einstellt, wenn ich das Buch in die Hand nehme als erstes. Ich betrachte es natürlich immer wieder von der fachmännischen Seite zuerst. Da gehen die Blicke woanders hin, wo sie hin sollten. Aber für mich ist das Anfassen des Buches das erste Erlebnis, wo ich mich darauf freue, es aufzumachen.
Okay, was gibt's da? Ich sag mal, wenn du jetzt mal zu Hause sitzt und wirklich Zeit hast zu lesen, falls du das überhaupt noch machst, als Profi, den ganzen Tag mit Büchern zu tun hat, aber also das Anfassen ist wichtig, oder wenn du dir ein Buch aussuchst, ja, muss sich gut anfühlen, abgesehen vom Inhalt.
Ja, die
Oder?
Harmonie, das Farbenzusammenspiel, das ist alles das, was damit zusammenkommt. Das weckt dir eigentlich das Interesse, noch mehr Freude zu entwickeln, da drin zu lesen. Wie es aufgebaut ist, wie die Typografie ist, wie die Grafik ist, von außen schon gestaltet. Ist das stimmig mit dem, was im Inhalt mich erwartet, oder ist das zu abstrakt und alles? Manchmal kann das Abstrakte natürlich auch unwahrscheinlich viel Fantasie erwecken und man liest dann das Buch und fängt nach 10 Seiten an zu sagen, okay, von außen toller Eyecatcher, aber innen der Inhalt ist flach, ne? Also ich glaube, es ist jedem schon so gegangen, dass
Also
da
es muss auch
irgendwelche
passen, ne?
Fehlkäufe hat. Das muss auch passen, sage ich immer. Ja,
Okay. da kann ich gleich ergänzen. Also in der Regel kann man ja auch ein Buch oft sich entweder als Hardcover kaufen oder als Taschenbuch, Paperback, ne? Und ich, um die Frage zu beantworten, jetzt aus meiner Sicht, stimme absolut zu. Also ich tendiere zum Hardcover. Und auch der Geruch, also am Geruch entscheidet man sich nicht für ein Buch, aber das spielt auch eine Rolle. Also wenn man ein neues Buch in der Hand hat, wie es sich anfühlt, also das finde ich ganz toll und ich würde mich immer für ein Hardcover-Buch entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Und ja, und der Geruch, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, wo der Geruch herkommt, denn da hatten wir auch davor drüber gesprochen, Willi, dass es da wirklich enorme Bandbreite an Gerüchen gibt, wo die wohl herkommen.
Okay, also was ist mir bei einem Buch wichtig, abseits des Inhalts? Ganz leicht für mich zu beantworten, nachdem ich euch jetzt zugehört habe, ein bisschen platt vielleicht, aber es muss einfach die richtige Größe haben, nämlich recht klein sein und ein Softcover sein, weil ich meistens erst im Bett zum Lesen komme. Das Buch immer lese, während ich da liege. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, da hast du so ein riesigen Hardcover-Schinken über dir und wirst irgendwann müde. Das ist mir schon öfter mal aufs Gesicht gefallen. Und ich muss es also einfach die ganze Zeit hochhalten können, ja.
Okay.
Also Softcover, Hardcover.
Nee, wir sehen dich hier im Video auch, müssen wir den Hörern sagen. Wir haben
Ja.
uns, sehen uns jetzt aktuell tatsächlich. Und ich muss sagen, du bist ja nicht so verunstaltet. Du hast jetzt kürzlich kein Hardcover-Buch gelesen abends, oder?
Nee. Alles klar. Okay, super. Vielen Dank für den Eindruck.
Die Willkommensfrage.
Ja, also ich habe jetzt rausgehört, Rainer, du bist mit Herz dabei. Dominik und ich, wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet. Ah, ist das jetzt so, wenn man den ganzen Tag. Ich habe mal gehört, Köche, ja, super Köche, was essen die? Fast Food, die drücken sich schnell irgendein Essen rein. Bestimmt nicht jeder professionelle Koch, aber man sieht es und hört es und man sieht es in Dokumentationen, es ist einfach so. Und da haben wir uns gedacht, ist es jetzt bei dir als Profi auch so? Kannst du einfach keine Bücher mehr sehen, wenn du nach Hause kommst? Kannst du das nicht
Nee.
mehr wertschätzen, was dahinter steckt?
Nee, also
Oder?
Bücher begleiten mich mein Leben lang, meine Frau ja auch. Und selbst wenn wir irgendwo einkaufen sind und wir finden eine Buchhandlung, dann drücken wir uns und schleichen uns da rein in der Erwartung, dass uns keiner erkennt. Oh, da sind wieder Buchbinder, die testen wollen, wie gut die Qualität eines Buches vom Wettbewerb ist. Nee, wir schleichen uns da rein und schauen uns dann die Bücher an, weil wir es einfach toll finden, was es da alles gibt, außer dem, was wir schon machen. Und wir sind immer stolz wie Oscar, wenn wir ein Buch finden in der Buchhandlung. Mensch, guck mal, das haben wir gemacht. Das war, Mensch, das war, stand mal bei uns in der Halle und ich habe gesagt, Mensch, das Projekt, das habe ich betreut und so. Das macht einem innerlich eigentlich immer irgendwie Stolz und Freude. Und wenn wir pflegen unwahrscheinlich so ein familiäres mit unseren Mitarbeitern. Trotz der 70 Mitarbeiter haben wir immer ein enges Miteinander. Und dann haben wir das Thema, dass wir, wenn wir zusammensitzen und eine Weihnachtsfeier machen oder sonst was, und die Leute sagen, Mensch, ich habe neulich in der Straßenbahn gesessen und da saß neben einer, der hat ein Buch gemacht, das hatten wir bei uns in der Buchbinderei laufen. Da habe ich mich auch richtig gefreut, ne? Und das den Mitarbeitern auch mitzugeben, dass die stolz sind auf das, was sie hier tun. Also ich meine, wir können auch Wurst in Dosen machen bei uns in der Halle oder Socken in Tüten verpacken oder sonst was. Nee, wir machen Bücher, du läufst abends durch die Halle und hast irgendwie ein anderes Gefühl. Und ich verliere auch nie den Bezug zum Gefühl, wenn ich zu Hause bin oder irgendwo im Ausland bin oder in Urlaub bin und wir sehen eine Buchhandlung oder ich sehe in einem Hotel ein Buch liegen, das muss in die Hände, das muss gestreichelt werden und muss reingeschaut werden.
Das finde ich auch total interessant, dass du dann auch noch so haptisch unterwegs bist, weil ihr seid ja, also die Buchbinderei hat ja als Handwerk begonnen und ihr seid aber ein Industriebetrieb. Ne? Später gehen wir in die Tiefe rein, aber offenbar
Ja,
gibt es da
70
noch genug.
Mitarbeiter, Willi. Also
Ja.
da.
Wir
Ja,
sind eine Fabrik. Da rauscht es
ja.
von morgens 6 bis abends 10:30.
Aber
Und
trotzdem ist das Fühlen und das in die Hand nehmen ist wichtig.
ja, klar, natürlich. Das Buch hat für uns hier eine Wertigkeit, die wir jedem Mitarbeiter vermitteln wollen. Das Papier ist, das Stück Papier ist das, was es ausmacht, von dem wir leben. Punkt. Und das muss man den Leuten vermitteln, dass man das Stück Papier nicht irgendwie so in die Hosentasche reinknüllt, sondern auch ein Stück DIN A4-Papier für uns einen Wert darstellt.
Nur die typische Buchbinderei ist ja sozusagen, da steht jemand und falzt die Bögen und bindet die dann zusammen. Das ist ja jetzt mit den 70 Mitarbeitern, stelle ich mir eine große Halle mit vielen Maschinen vor.
Genau.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Gibt es da auch die Einzelfertigung, wenn man einen besonderen Wunsch hat als Privatperson, oder wird das wirklich nur für Unternehmen produziert?
Also das wird nur für Unternehmen produziert, was wir machen. Natürlich gibt es mal diesen Fall, dass hier einer vor der Tür steht mit einem zerfledderten Kochbuch und sagt, das ist von meiner Oma und könnt ihr das machen? Und dann sagen wir natürlich, schleich dich und versuch das Buch irgendwo anders zu reparieren zu lassen oder kleben Tesa drauf. Nee, wir haben bei uns in der Firma eine Musterabteilung. Das ist eine Frau, die macht den ganzen Tag für uns, für die Produktion, Produktionsmuster oder für mich und für den Vertrieb. Wir sind zu zweit im Vertrieb. Wenn wir irgendwie eine spinnende Idee haben, die unserem Kunde aufs Auge drückt, versuchen wir da eine Möglichkeit zu finden, wie wir das am Ende des Tages hinkriegt, dass es so maschinell wie möglich zu produzieren ist. Damit der Kunde auch sagt, okay, das tolle Buch lasse ich so produzieren, auch wenn es sehr aufwendig ist, weil der Preis, der ist vernünftig, dass ich das investiere. Und ich habe dann am Schluss das Buch in der Hand, wo sich jeder sagt, boah, das möchte ich in der Hand haben.
Also so eine
Okay.
Pilotierung oder Vorserie, die
Genau.
Mitarbeiterin aus der Musterabteilung,
Genau.
die muss aber wahrscheinlich sehr viel mehr per Hand machen, also eigentlich ja fast alles.
Die macht alles mit der Hand eigentlich. Und wir sprechen das immer durch, was geht produktionstechnisch umzusetzen davon. Da holen wir unsere Betriebsleiter mit dazu. Und dann brainstormen wir eigentlich alle zusammen und versuchen dann einen Weg zu finden, der erträglich ist. Und dann schlagen wir dem Kunden die Möglichkeit vor. Dann hat er ein Muster vorliegen. Meistens ist es so, dass die Kunden sogar zu uns kommen mit irgendeiner Idee. Da haben wir die dollsten Sachen schon erlebt. Also da kann ich vieles erzählen, was wir da schon fabriziert haben, wo wir dann experimentieren. Und wenn wir früh genug drankommen und Zeit haben, das Experiment durchzuziehen, weil es uns selbst Spaß macht, dann kommen wir am Schluss auch ein Ergebnis hin, wo jeder sagt, wow, genial.
Was war denn der komplizierteste Wunsch eines Kunden, den man erfüllen konnte?
Der komplizierteste Wunsch, oh, da haben wir eigentlich so viele, das dauert jetzt wahrscheinlich ewig. Also angefangen davon, dass uns die Firma Schott zum Beispiel irgendwann mal ein Paket zugeschickt hat. Das haben wir aufgemacht und es war voll mit Glasscherben. Und da haben wir angerufen, was das soll bei der Agentur. Oh, das ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Das sollten eigentlich Zerankow-Feldscheiben sein. Und die haben irgendwie ihren Jubiläum gehabt, 120 oder 150 Jahre. Und wir sollten doch mal überlegen, ob wir aus diesen Zerankow-Feldscheiben eine Buchdecke fertigen können. Da haben
Wow.
wir gesagt, ja, toll, wir bräuchten erstmal eine Scheibe, die ganz ist. Und dann haben die uns natürlich eine ganze Scheibe geschickt, beziehungsweise mehrere. Und dann saßen wir da und haben gesagt, wie kriegen wir eine Glasscheibe bei uns durch die Maschinen?
Also genial ist, dass ihr erstmal nicht sagt, schleicht euch oder wie du eben gesagt hast,
Ja,
sondern okay, da kommt halt Karton mit Glasscherben und da gucken wir mal, was der Kunde will.
ja, dann,
Großartig.
wir fragen den Kunden, was er sich vorstellt. Und wir geben ja nicht auf. Das ist das Motto von meiner Frau und mir: geht nicht, gibt's nicht, bis wir sagen, es geht nicht. Also dafür haben wir halt die Riesenerfahrung in dem Beruf, den wir schon so lange machen.
Ja,
Und
und
das
jetzt,
ist ja immer wieder eine neue Herausforderung, die da kommt.
wo wir das
Kriegst
jetzt
du,
schon angerissen haben,
ja.
Rainer, wie ging das jetzt weiter?
Ja, dann haben wir experimentiert und haben überlegt, wie wir das hinkriegen, das Zerankow-Feld. Wie können wir das durch die Maschinen jagen, ohne dass dann, wenn in der Maschine mal irgendwas querkommt, was ja auch immer wieder passiert, dass da nicht entweder die Scherben uns da um die Ohren fliegen und die Maschine drunter leidet. Und wir haben experimentiert und experimentiert. Wir hatten zum Glück Zeit. Das Jubiläum hatten die sehr gut gelegt vom Termin. Und dann haben wir den Muster präsentiert und haben sogar noch gesagt, wir können die Glasplatten so nicht verarbeiten. Wir haben dann noch einen Metallrahmen, also wie so eine Einfassung von so einem Herd. Wenn man so in der Küche steht, hat er ja meistens so einen Chromrand drum. Haben noch eine Einfassung herstellen lassen darum, haben denen das hingeschickt. Und da waren die total hin und weg. Und dann die nächste Frage kam dann, wir machen den Auftrag zusammen, aber könnt ihr noch ein Licht einbauen, dass wir wie so den Zerranfeld-Effekt haben, dass so ein rotes Lämpchen angeht? Dann haben wir gesagt, ja gut, also wir können vieles, aber da ist jetzt irgendwo die Grenze
Ach
gesetzt.
Mensch, also
Und
welche
dann sind
Auflage
die,
war das?
das waren 3000 Bücher.
Hör
Das
auf.
ist eine ganze Menge, ja.
Ja. Da hätte die Kollegin aus der Musterabteilung da noch eine ganze Weile dran gesessen.
Ja.
Aber ist das dann, wenn es aus der Maschine kommt, auch vergleichbar mit dem, was man da per Hand gefertigt hat? Also ich stelle mir da schon noch
Nein.
Unterschiede vor,
Nein,
qualitativ
also bei der
auch.
Handfertigung hat man immer einen qualitativeren, manchmal einen besseres
Ja.
Produkt in der Hand, als es maschinell ist, und manchmal hat man mit maschinell ein besseres Produkt. Das kommt immer auf die Schwierigkeit an, wie man umsetzen kann. Und das versuchen wir dem Kunden immer im Vorfeld bei der Abgabe des Musters zu erklären. Achtung, pass auf, das ist ein handgefertigtes Muster, das unterscheidet sich von einem Produktionsmuster. Da geben wir Beispiele hinzu. Ein Produktionsmuster in der Bindeart oder in dieser Qualität, wie er sich das vorstellt, sieht dann so ungefähr aus. Es geht ja
Ja.
da immer nur, ein Weißmuster ist ja immer irgendwo sowas, wo sich der Kunde eigentlich mal das vorstellen kann oder wie wir eingangs gesagt haben bei der Willkommensfrage, die Haptigkeit zu spüren. Wie fühlt sich denn mein Produkt an, was ich mir auf dem Computer hingezeichnet habe oder was weiß ich, wie wir es immer in einer losen Schüttung bei uns präsentiert kriegen. Ne? Und das ist für die Kunden dann schon mal das erste Kriterium, wo man dann weiter drauf aufbauen kann oder die Falle hat zugeschnappt, die sagen, wow, genau so wollte ich, so habe ich mir es vorgestellt, so machen wir es.
Und ganz kurz das Rad ein bisschen zurückdrehen. Lass es noch recht allgemein bleiben. Was müsste man den Hörerinnen und Hörern noch sagen? Wo fängt eure Arbeit an? Beziehungsweise aus meiner Sicht wird aus einem Buch erst durch euch ein Buch, durchs Buch bin.
Ja,
Ja, so,
genau, ganz genau.
kann man so stehen lassen. So, was kommt dann, was muss euch aber geliefert werden? Was passiert vorher? Dass wir da mal kurz einen Gesamtüberblick geben. Und vielleicht kannst du dir auch noch einen Moment Zeit nehmen und sagen, wie sieht es bei euch denn eigentlich aus? Also Fabrikhalle, Maschinen, so ein bisschen das allgemeine Bild.
Okay, also bei uns ist es ja eigentlich so, dass wir unterschiedliche Kundenklientels haben. Wir haben Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten, die beauftragen Druckereien. Wir haben Papeteriebedarf, wir haben Industriekunden und im Prinzip beauftragen die Druckereien und diese Druckereien beauftragen uns oder wir werden direkt vom Auftrag, vom Verlag oder vom Industriekunden oder von der Papeterie angesprochen. Wir wickeln das über euch ab. Ihr kriegt aber diese Bogen und das ist ja eigentlich das, der Ursprung, das, wo unsere Arbeit anfängt. Wir kriegen große Bogen, die sind so groß wie ein Tisch, wie so eine Schreibtischplatte, 70 mal 100 Zentimeter oder sogar noch größer. Und die kommen bedruckt auf beiden Seiten, kommen zu uns in die Halle und dann fängt eigentlich unser Geschäft an. Wir bringen dann das bedruckte Papier in die Form, wie der Kunde sich das wünscht, so wie wir es abgesprochen haben oder so, wie er es nach seinen Vorgaben uns bei uns bestellt hat.
Okay, also ihr seid dann auch wirklich der letzte Schritt, bevor der Kunde es zu sehen bekommt. Das ist dann
Genau.
ein Großabnehmer wahrscheinlich bei euch, ne? Das sind ja
Und das
keine.
kann sich nicht widersprechen, Rainer, dass der Kunde kommt, ich hätte gern dieses Papier, das Buch darf aber nicht dicker sein als XYZ. Und dann sagt ihr, ja gut, das wird aber nicht hinhauen mit dem Einband. Das müssen wir jetzt auf anderem Papier drucken. Oder. Also ich stelle mir das schon als auch Dialog vor. Oder wie
Ja,
funktioniert das?
natürlich, das ist eine riesengroße Mammutaufgabe immer wieder. Da kommen Kunden mit Vorstellungen, wo sie dann sagen, letztendlich, pass mal auf, das Buch darf nicht mehr wie 900 Gramm wiegen. Ich hätte aber gern diesen Einband und ich hätte gern dieses Papier. Und dann müssen wir dann sagen, pass mal auf, wenn du dir das so vorstellst, dann kommen wir auf 1,2 Kilo. Und dann hast du nämlich beim Postversand schon irgendwo andere Themen, die auf dich zukommen, nämlich
Und
erhöhte
dann
Kosten.
ist der Druck vielleicht auch schon erledigt gewesen, ja? Dann kann man vielleicht den Papier
Meistens
gar
haben wir
nicht mehr
da so,
machen.
genau, meistens haben wir so ein Thema, dass der Buchbinder als Letzter eigentlich an den Tisch geholt wird und sein Wissen also ich erkläre es ja immer so, eigentlich Buchbinderei, deswegen sitzen wir hier zusammen hier auch. Buchbinderei ist ja wie eine Blackbox. Es weiß ja keiner, was da drin passiert. Auf der einen Seite kommt Papier rein, jeder denkt, wir drucken und machen und tun. Nee, wir tun bedrucktes Papier in Form bringen und da drin in diesem Prozess auf der Halle, wie wir haben, von 4.500 Quadratmetern, also sind zwei Hallenteile, da haben wir 13 bis 16 verschiedene Arbeitsschritte, bis wir dann das Produkt letztendlich vom großen Papierbogen auf die endgültig am Ende des Tages auf die Palette als das gewünschte Objekt, Buch oder Broschüre hinstellen können. Und das sind verschiedene Prozesse, die ineinander greifen müssen, wo man an verschiedenen Seiten, zum Beispiel Decken fertigen muss angefangen werden, Fadenheften und das muss alles ineinander greifen, dass zum Zeitpunkt X auf der Buchstraße alles zusammenlaufen kann und alles gemeinsam dasteht. Ne? Also das sind unwahrscheinlich komplexe Strategien, die man da jeden Tag in der Disposition, das ist wie Schach, was man da spielt, um alles so zusammenkriegen, dass man immer just in time fertigt. Also das Just-in-Time-Fertigen hört sich immer blöd an. Wir fertigen nur Just-in-Time aus dem einfachen Grund. Papier ist ein lebender Stoff. Das vergessen viele Menschen. Papier ist ein lebender Stoff, wie mein Holztisch, der ich mich freue, wenn der im Sommer einen großen Spalt kriegt, weil der so trocken wird und im Winter sich zusammenzieht und man sagt, guck mal, mein Tisch, wie der lebt und alles. Ein Buch lebt auch. Jede Schwankung, jede trockene Büroluft oder jeder feuchte Platzregen, der kommt, verändert die Struktur in der Produktion bei uns in der Halle. Oder wenn im Sommer große Hitzewellen sind und wir eine enorme Luftfeuchtigkeit in den Hallen haben, kann das unwahrscheinlich problematisch sein für das Zusammenarbeiten der ganzen Teile, die wir zusammenfügen müssen. Und wenn wir Deswegen fahren wir immer in einem gleichen, versuchen immer in einem gleichen Feuchtigkeitshaushalt alle Produkte, also Buchdecke, Buchblock und alles irgendwo so hinzukriegen, weil wir auch unterschiedliche Leime einsetzen während der Produktion. Wir haben Heißleime und.
Also die Papier und Leim vertragen die denn die gleiche Feuchtigkeit, die gleiche Luftfeuchtigkeit oder habt ihr da auch noch Unterscheidungen
Ja,
zu
wir
machen?
passen ja die Luftfeuchtigkeit bei uns in der Halle immer an, dass wir eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit in den ganzen Räumen haben, immer so 45 bis 50%. Das ist ja nicht vergleichbar mit einer Büroluft oder wie man so zu Hause hat. Da hat man so 20% oder manchmal in Büros, wenn sie ziemlich klimatisiert sind, sogar nur 18% Luftfeuchtigkeit.
Also ich weiß zufällig ein bisschen was darüber. 45 bis 50% scheint wohl auch gesund zu sein, ne? Das ist wohl auch
Ja,
dann für die Mitarbeiter
genau,
gut. Also die
genau.
haben dann keine trockenen Schleimhäute.
Genau.
Corona und sonst was hat dann nicht allzu gute große
Schlä
Chancen.
schlägt nicht so durch, aber trotzdem, wir haben immer einen immensen Papierstaub. Also das ist ja
Oh
auch
ja.
klar. Na, das darf man nicht vergessen, das Papier, was aus der Druckerei kommt, dass wir es gepudert und das Papier an sich, Bilderdruckpapiere oder so, besteht ja zum Teil ist ja ein Kreidestrich drauf, Kreide, gemahlener Stein. bis zu 40% Kreidestrich auf beiden Seiten drauf. Dann hat man die Füllstoffe, die man braucht, um das Papier zu verdichten. Das sind manchmal auch noch 20, 30% und dann der Rest ist Papierfaser. Also dann spricht man eigentlich nicht mehr von einem. Und manchmal sind diese Papierfasern auch noch recycelt. Also man spricht eigentlich da schon gar nicht mehr richtig von Papier. Und diese Kreide und dieser Staub und dieser Papierstaub, Pappenstaub und alles, der wirbelt natürlich hier bei uns auch durch die Halle, ne?
Na, der
Also.
kann ja nicht gut sein für die Mitarbeiter, wenn sie es einatmen, auf Dauer und kann eigentlich auch nicht gut für die Maschinen sein, Sensorik etc., oder?
Genau, also es hört sich jetzt so spektakulär an, als wäre es ein Bergwerk. Wir sind kein Bergwerk, wo man eine Staublunge kriegt oder so. Es ist halt immer so ein leichter, feiner Staub, der sich hinsetzt. Also du kannst mit normalen Klamotten den ganzen Tag arbeiten. Du bist nicht schmutzig oder so, aber du hast halt abends, wenn du die Schicht zu Ende ist und kommst nächsten Morgen rein, hast du halt immer irgendwo so einen kleinen Puderfilm irgendwo drauf. Das ist dann, wenn keine Bewegung mehr ist in der Luft, setzt sich das Puder einfach ab.
Okay, was braucht man denn dafür, jetzt ein Buch herzustellen? Also
Ja.
wir gehen mal noch nicht auf die Maschinen ein, aber so Buchbinderei ist ja ein uralter Beruf. Und was braucht man dafür?
Was kommt rein in die
Werkzeug.
Fabrik, ne? Ach so, das meinst du, Dominik, ja?
Was reinkommen soll, also was man zu brauchen, um ein Buch zu binden.
Der Dominik meint, glaube ich, jetzt die Werkzeuge, ne? Wie macht man es?
Also wenn man es händisch macht,
Ja, genau.
wenn
Also
man es händisch macht, braucht man eine Schere, wir brauchen Maßband, wir brauchen Buchbindermesser, wir brauchen eine Ahle. Also eine Ahle, das ist, mit denen man Löcher stechen kann, so ein Holzdorn. Also so ein Holzknüppel, so ein Knauf, wie so ein Türknauf sieht das aus und da ist vorne so eine Spitze aufgesteckt. Und man braucht ein Falzbein, das ist aus Knochen gemacht, in unterschiedlichen Größen, um dann die Buchdecke und das, was man verarbeitet, damit bearbeiten zu können. Man braucht eine kleine Presse, wo man den Buchblock einpressen kann, um einfach die Trocknung, wenn das Buch trocknen muss, dass es formstabil bleibt, dass es nicht verziehen kann. Man braucht, wenn man das von Hand macht, Klebstoffe und da werden meistens, wenn man von Hand macht, Dispersionsklebstoffe verwendet und natürlich verschiedene Leimpinsel. Und das hat man eigentlich fast jeder schon zu Hause, dass man zu Hause eigentlich auch schon ein Buch binden könnte. Bis auf ein Falzbein, denke ich.
Ja, so eine Ahle habe ich, glaube ich, auch nicht. Und den Klebstoff müsste ich mir noch erst organisieren, weil
Ja,
da kann ich ja nicht normalen Klebstoff nehmen,
da nimmt
oder?
man sich Tablettenkleister,
Okay.
damit kann man arbeiten und dann nimmt man sich Dispersionsklebstoff, den kriegt man auch im Baumarkt.
Ja, und wenn du das jetzt alles industriell machen möchtest, ne, dann ist wahrscheinlich, was sind für dich die wichtigsten Dinge, die stimmen müssen, wenn sie reinkommen in die Fabrik, damit deine Maschinen und deine Mitarbeiter ordentlich arbeiten können?
Die Qualität des bedruckten Papiers, die muss in Ordnung sein. Die Druckbogen, die bedruckten Druckbogen, die müssen die Qualität haben, dass der Druck nicht abschmiert und trocken genug ist. Die Materialien, die wir dazu kriegen, Bezüge für den Umschlag und alles, das muss von der Veredelung her so sein, dass die bei uns in der Weiterverarbeitung kein Kratz, also die dürfen nicht kratzempfindlich sein. Weil wir können es bei uns nicht in Watte packen, sondern das läuft, das wird gezogen, geschoben, gebogen, gepresst, mit Zangen rausgegriffen aus der Maschine und alles. Das muss mechanischen Beanspruchungen standhalten können, das Papier.
Und wahrscheinlich formstabil bleiben,
Genau.
während es da durch den Prozess durchgeht, ne?
Ganz
Nicht, dass
genau.
es am Anfang anders sich verhält als am Ende. Das ist das Papier. Und dann, wie Dominik gerade fragte, Leim, Kleber, Klebstoffe. Also nach dem, was ich gelesen habe, müsst ihr wahnsinnig viele
Das ist ja
unterschiedliche Klebstoffe haben, oder?
ein Quell ewiger Freude, unsere Klebstoffe, die wir haben.
Ja.
Wir haben ja, wir haben Dispersionsleim in 7 oder 8 verschiedenen Qualitäten, immer bedingt, zu welcher Maschine er passen soll, zu welchen Laufleistungen rauskommen soll. Wir haben PUR-Klebstoffe, also Polyurethan-Klebstoffe, die gibt es einmal als blauer Engel, also mit Micro-Emission. Den setzen wir eigentlich überwiegend nur ein, einfach nur, um bei uns das Personal von den Schadstoffen ein bisschen wegzukriegen. Wir haben überall Abzugshauben, also wie so Dunstabzugshauben, dass diese Dämpfe von diesem Leim, die krebserregend wären ganz am Anfang, wo sie entwickelt wurden, war das ja auch so, aber jetzt ist das alles so abgeschwächt und das haben wir alles bei uns installiert. Es gibt EVA-Klebstoffe, also diese Hot-Melt-Klebstoffe, kann man erklären, so mit einer Heißklebepistole, wo wenn man zu Hause sitzt und bastelt, die werden halt bei uns natürlich mit anderen Temperaturen gefahren. Wir fahren dann Temperaturen mit 170, 180 Grad, um diesen Klebstoff fließfähig zu halten. Und dann haben wir Gallerten. Gallerten, das sind Knochenleime. Also richtig Knochenleime, also alles das, was in
Aus
einer,
Knochen hergestellt?
ja, alles, was in einer Schlachterei
Ah, okay.
übrig bleibt, die Schlachtabfälle aus einer Schlachterei, daraus werden Knochenleime hergestellt.
Wow, warum will man das machen? Was ist so besonders daran für euch?
Gallerte hat eine besondere Art des Klebstoffes, die wird erhitzt auf 65 Grad und sobald die auf dem Material aufgezogen ist und Kontakt hat mit dem nächsten Mal Material zur Verklebung, was man da benutzt, bindet das sofort ab und bleibt also so, dass der Kleber sofort ausgetrocknet ist und das Material sich nicht mehr verschiebt. Und das hat man gerade, kommt bei der Deckenproduktion das zum Einsatz.
Aber wer hat das denn irgendwann mal herausgefunden? Wie kann ich mir das vorstellen? Da sitzt man irgendwo.
Das waren früher die ganz alten Buchbinder, letztendlich auch die Mönche in den Klöstern, die in ihrer Suppenküche irgendwas zusammengebraut haben.
Also die haben die Knochen
Da,
vom Hähnchen,
ja,
vom
das war
Mittagessen
noch vor
genommen.
Gutenberg,
Irgendwann haben
oder?
die das da rausgekriegt, ganz genau, dass die, wenn die das zusammengemörsert haben und haben das lang genug kochen lassen, auf einmal war das so eine Pampe, die war zäher wie Honig und irgendwann mal, wenn die an Luft gekommen ist und hat was draufgeklebt, hat es geklebt.
Vielleicht ein
Und
Zufallstreffer, ne? Wie das
ja,
so oft wohl
das
ist.
sind meistens die Dinge, so wie es zum entstanden ist.
So, ah, ich klebe fest. Oh,
Ja,
super.
festkleben brauchen wir es aber nicht heute. Also mit dem kann man sich auch nicht auf der Straße festkleben.
Okay, da
Ja,
kommt
also
ja aber.
das war vor dem 15. Jahrhundert, nehme ich mal an, dass sie das herausgefunden haben. Im 15. Jahrhundert hat dann Gutenberg die Buchdruckpresse erfunden, mit beweglichen Metalllettern zum Beispiel. Wenn man sich jetzt diese Maschine vorstellt, die er damals gebaut hat, um das erste Mal eben mehr als nur ein Buch per Hand herzustellen, sondern vielleicht gleich mehrere Seiten zu bedrucken und dann, ich weiß nicht, ob sie es dann auch, dann haben sie es wahrscheinlich wieder zurückgegeben und dann erst eingebunden, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man sich das jetzt vergleicht mit den Maschinen, die bei euch in der Halle stehen, was ist da der gravierendste Unterschied, wenn man sich das jetzt so mal beides vergleicht? Vielleicht habt ihr bei euch im Foyer noch so eine Maschine stehen, weiß ja nicht.
Nee, haben wir nicht mehr. Da haben
Auch
wir
nicht mehr.
uns alles beiseite geschoben, als meine Frau nicht mehr sehen konnte und
Okay.
an
Die
dem Alten
Schulklassen kommen auch
manchmal.
nicht vorbei und wollen das
Doch, die
nochmal sehen.
Schulklassen kommen vorbei, aber die Schulklassen von heute, die interessiert so eine alte, ergraute Maschine nicht, sondern die gehen raus, die sehen diese tollen bunten Maschinen, muss man wirklich
Okay.
sagen, die sind farbig, die Maschinen heutzutage, rot, blau, gelblich und die sehen die großen Monitore dran, wo man wischen kann, wie man das heutzutage bei allen Kästen macht und die sehen hinten auf einmal einen Roboter, so ein Roboterarm, der Pakete irgendwo raushebt oder in eine Kiste reinsteckt und da sind die natürlich total hin und weg, wenn sie das gesehen haben und sagen, boah, ist das toll, eine Maschine, ein Aggregat, wo 25 Meter lang ist, wo drei Leute dran stehen und dann be bewegen sich Arme und dann wird Papier irgendwo hingezogen, wird über eine Kette, über einen Aufzug wegtransportiert, kommt dann auf der anderen Seite in so einen Schacht rein und dann wird das in Faden geheftet. Das ist heute das, wo sich die Leute faszinieren dafür, weil sich keiner das so vorstellt.
Das heißt, Rainer, dass ihr praktisch auch mehrere Schritte in einer Maschine integriert habt. Das heißt, ihr nehmt das nicht aus einer
Fertigungsstraßen.
Maschine raus, sondern es ist praktisch eine große Maschine.
Genau, also wir haben vor vielen Jahren einfach geguckt, was können wir tun, um unseren Mitarbeitern das Arbeiten zu erleichtern. Und dann es ist wirklich so, dass man sagen kann, wenn jemand bei uns an bestimmten Stellen steht, der hat in einem Arbeitstag, wo er sich hier verlustigt hat, 5 bis 6 Tonnen Papier bewegt, sage ich ausdrücklich. Nicht gehoben, sondern bewegt. Also wir haben überall Hebehilfen, wir haben Lufttische, auf denen wir die großen Bogen, gerade wenn sie aus der Druckerei kommen, das sind große Bogen, die werden dann auf den Lufttischen geschoben, zum Teil auch vollautomatisch. Die Schneidemaschinen, die ziehen das Material automatisch ein. Aber trotzdem ist irgendwo am Ende dieser Kette eine Person, der muss das Material von da auf einen anderen Lufttisch schieben, dass da
Ja.
ein Wegschieber kommt, der es auf eine Palette abstapelt. Ne?
Okay.
Und dann haben wir wirklich manche Stationen, wo Leute diese Mengen an Gewicht jeden Tag bewegen. Und also das ist schon ein Stück Arbeit auch jedes Mal.
Fertigungsstraße, das Bild Fertigung nach einer Fertigungsstraße. Was sagst du eben, Rainer? 25 Meter lang.
Ja.
Vorne kommt was rein, hinten fällt es raus. Und dann sind aber immer noch drei Mitarbeiter da und ihr habt insgesamt 70 Mitarbeiter. Ja, was machen die denn da eigentlich noch, die Mitarbeiter?
Die überwachen, die kontrollieren, die müssen die Maschinen beschicken. Also ist ja nicht so, dass eigentlich von alleine irgendwas reinkommt in die Maschine, sondern es muss ja auch was in die Maschinen aufgesetzt werden oder aus den Maschinen etwas rausgestapelt werden. Sofern das nicht mit einer Lösung eines Roboters oder sonstiger Möglichkeiten, die wir haben, machbar ist. Und das haben wir immer wieder, weil das, was wir an Maschinen haben, das ist keine Stangenware. Das ist überwiegend auch so nach unseren Wünschen gebaut. Da gibt es Grundkonzepte, aber dann wollen wir das noch dazu haben, weil unsere Ausstattung vom Betrieb, das, was wir anbieten wollen, unseren Kunden so ist und so ist. Und deswegen kann man immer sagen, das ist Sondermaschinenbau, was wir hier betreiben. Und es gibt auch nicht viele Maschinenhersteller, die uns da zur Seite stehen können in dem, was wir wollen. Also es ist fast schon Manufakturtätigkeiten, wenn wir sagen, wir wollen eine neue Maschine kaufen und die soll das und das und das können. Da können wir nicht einfach um die Ecke fahren, sondern da sind manchmal schon weite Reisen angesagt.
Da muss man wohl auch die Maschinen mit dem Hersteller mitentwickeln, ne? Also
Zum Teil
wirklich mitgehen.
partizipieren die Hersteller davon, dass wenn Maschinen bei uns sind, die wir haben, dass die dann als Feldtestmaschinen gestellt werden und dann auch besprochen wird, was könnte man an dieser Entwicklung der Maschine verändern, dass es für die Au gros der Buchbinderei passen würde. Und dann haben wir clevere Leute, die dann sagen, das könnte man ändern, das können wir anders machen, da könnte man modifizieren und das macht natürlich auch den Leuten Spaß, wenn sie sich so einbringen können. Und da entwickelt man praktisch ja auch mit. Ne? Letztendlich ist es ja ein Benefit für uns dann, das ist so eine Win-Win-Situation, weil wir dann auch davon wieder eine Freude haben, wenn es bei uns noch gerade läuft, wie es laufen sollte.
Ich habe mal gerade in meine Notizen geschaut. Ich habe eine Frage, die würde ich jetzt gerne, bevor wir eine kleine Pause machen wollen, würde ich gerne loswerden. Also unser Vorgehen ist ja ganz locker, ne? Aber wir würden nach der Pause würden wir mal einmal die Produktionsprozesse mal schrittweise durchgehen. Und wenn du an irgendeiner Stelle was Besonderes zu bemerken hast oder wir eine besondere Frage haben, dann verbleiben wir da auch. Aber vor der Pause noch mal eine Frage, eine allgemeine Frage zu den Mitarbeitern. Weil ich bin auf eine Stellenausschreibung von euch gestoßen. Die fand ich richtig cool. Und die hat aber auch eine Frage aufgeworfen bei mir. Also ich habe mich nicht beworben, sage ich gleich, weil ich nicht genug mitbringe für die Ausschreibung. Voraussetzungen für diesen Beruf sind technisches Verständnis. Klar. Hohes Verantwortungsbewusstsein. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn da einmal was schief geht im Prozess, dann war es das vielleicht mit dem Auftrag. Gutes Reaktionsvermögen. So, und da ist jetzt meine Fantasie mit mir durchgegangen. Da habe ich gedacht, drei Dinge muss man mitbringen: technisches Verständnis, Verantwortungsbewusstsein und gutes Reaktionsvermögen. Was ist da los in der Fertigung? Müssen die Mitarbeiter wie bei Takeshis Castle zur Seite springen, weil irgendeine Walze
Nicht
angerollt kommt?
unbedingt.
Oder hä? Was meinst du
Nee,
damit?
also ein gutes Reaktionsvermögen. Also, ich meine, wenn man an solchen Anlagen arbeitet, man arbeitet nur zu dritt und es ist einfach auch laut in der Buchbinderei. Es zischt, es kracht, es rauscht, es hupt, es piepst, es macht alles, ne? Und wenn in so einer Kette der Produktion befindet sich ja nicht nur ein Buch, was da unterwegs ist, dann sind manchmal 70, 80 Bücher oder manchmal je nachdem, formatabhängig, 120, 200 Bücher in so einem ganzen Prozess am Laufen. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen irgendwo zwischen Bändern und zwischen der kleinen Zusatzaggregat, was zwischengeschaltet ist, ist ein Buch, das nach dem Maschinenstopper, was angelaufen ist, hat sich quergestellt auf dem Band und das läuft irgendwo hin. Und es kommt dazu, dass es dann zum Auffahrunfall kommt. Die anderen Bücher, die laufen dann hinten drauf und es geht nicht weiter. Meistens passiert es an den Stellen, wo man noch keine Kamera oder noch kein Sensorschalter installiert hat. Und das ist dann das Reaktionsvermögen. Einer kriegt es mit, ruft und dann müssen natürlich die vom Team alle hinrennen und müssen gucken, dass sie so schnell wie möglich den kleinen Auffahrunfall, der da gegeben hat, da sind dann 7, 8, 10 oder 15 Bücher, je nachdem, wie schnell die Anlage läuft. Ja, die entwickeln sich dann so zu einem kleinen, ja, kleinen Berg, der sich immer höher türmt. Und wenn der dann irgendwann mal so groß ist und Papier ist dann irgendwann mal auch steinhart wie Beton, dann knallt es irgendwo rein und dann haben wir einen Bruch an der Maschine. Und
Okay.
deswegen Reaktionsvermögen.
Und dann wird
Du
es
musst
sehr schwer, es wieder ans
immer
Laufen
wach
zu
sein,
kriegen,
man kann
ne?
nicht irgendwo so neben an der Ecke lehnen und kann in der Zeitung lesen. Also wenn die Produktion läuft, fahren wir ja auch mit Geschwindigkeiten und da muss man schon dabei stehen und muss es beäugen betreuen das Ganze.
Also heutzutage gibt es ja auch Sicherheitsschuhe, die praktisch wie Laufschuhe sind, ne? Das haben eure Mitarbeiter dann, nehme ich an.
Ja, Sicherheitsschuhe haben die sowieso an.
Na klar,
Also
aber dann auch eigentlich Joggingschuhe, nur mit Stahlkappe vorne. Okay, aber habe ich verstanden. Und das heißt auch, also da setzt ihr auch in der Produktion drauf, dass ihr die schlimmsten Crashs, die da passieren können, dass ihr die möglichst frühzeitig irgendwie seht, erahnt. Ja? Das macht man über Sensorik oder über
Im
erfahrene
Prinzip
Mitarbeiter.
haben die Jungs ja alle Instinkt und die wissen ja genau, wenn irgendwo was ist und der eine hängt mit dem Kopf in der Maschine, weil da was zum Schrauben oder zum Richten ist und da was zum Justieren ist, dann stehen die anderen schon da und das ist mit Reaktionsvermögen ist ja das gemeint, ah, wenn dann das ist, dann muss ich mich dann da hinstellen, wenn es anläuft und gucke, ob das für die nächsten drei Bücher sauber angelaufen ist und dann kann ich wieder zurückgehen und kann da hinten meinen Kram weitermachen.
Ja, sehr gut. Das würde ich nach der Pause
Ja.
mal im Detail hören wollen, weil der Prozess, da sind wir die Wertschöpfungskette noch nicht komplett durchgegangen. Ich würde gerne wissen, wer welche Sportschuhe mit Stahlkappe trägt, an welcher Stelle dieser Maschine.
Also wir rennen nicht den ganzen Tag nur rum und testen die Reaktion. Also
Ja, nur einmal im Vorstellungsgespräch. Ich weiß schon Bescheid.
genau.
Jetzt lauf mal,
Okay,
genau.
super.
Okay.
Ja,
Dann
das
machen wir
teste
ein
ich schon
kurzes
im
Break.
Vorstellungsgespräch. Wenn ich mit dem, der die Bewerbung mit mir macht und ich sage, wir gehen mal raus in die Produktion und ich laufe dann raus in die Halle und dann mache ich erstmal 10 große Schritte. Und wenn ich mich dann rumgedreht habe und er steht immer noch hinten am Eingang, dann winke ich ihn her. Und wenn ich mich rumdrehe und er steht direkt neben mir, dann weiß ich, dass das ein Mann ist,
Das
der
klappt
schon
schon, ne?
zu hören fähig ist.
Ja, ein guter Test.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr praktisch, aber viel sagen.
Ja.
Okay, Rainer, also ich weiß nicht, ob du eine Pause brauchst.
Ich brauche eine Pause. Wenn ihr eine braucht, könnt ihr sie euch nehmen. Das ist für mich kein Problem.
Ja, mach ein kleines Päuschen. Okay, sagen wir 5 Minuten. Ich lasse hier
Alles
auch
klar.
weiterlaufen, ne? Wir sehen uns gleich wieder.
Alles klar.
Ciao.
Ja, läuft die Aufnahme?
Ja, jetzt läuft die Aufnahme.
Ah, okay.
Zurück aus der
Willkommen zurück.
Pause.
Ja.
Ja.
Wir verraten nicht, wie lang die war.
Rainer, warst du noch schnell mal unten in der Produktion?
Nee, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich habe mir was zu trinken holen müssen. Das war für mich wichtiger.
Das habe ich jetzt
Aber
nicht geschafft. Siehst du, er hat es vorgehabt. Sie sind richtig schlecht bei
ich gehe nachher
Geschäftsführer.
nochmal, weil es ist immer schön, wenn du abends dann durch die Halle laufen kannst und siehst die Paletten mit Büchern da stehen und sagst, wow, das haben wir heute wieder alles geschafft und es ging ohne Probleme vonstatten und es macht einen Riesenspaß, dann einfach mal auch von der Palette ein Buch zu nehmen und zu sagen, das Buch, was ich in der Hand haben kann, sage ich, wow, ich habe was geschafft. Ich sitze ja auch viel vor dem Computer, weil es geht nicht mehr ohne. Auch die ganze Produktion ist ja bei uns vernetzt, weil du sonst nicht mehr zurechtkommst mit dem Datenfluss, den wir haben. Und deswegen, ich gehe abends dann immer befriedigt nach Hause, weil ich was in der Hand halte, was ich weiß, was wir irgendwann mal kreiert haben hier in
Drehst noch eine
Preußen.
letzte Runde und dann
Genau. Sag
gehst
zu
nach
den
Hause.
Leuten Tschüss, die noch dastehen.
Und dann fängt die Nachtschicht an. Oder beendet ihr die Produktion abends dann und fangt morgens wieder an?
Wir arbeiten 2 Schichten, Früh- und Spätschicht. Die hört um 10:30 auf und fangen morgens um 6 Uhr wieder an.
Wie lange ist so ein, also wenn ich jetzt ein Blatt Papier anmalen würde, rot, wann taucht das hinten auf? Also wie ist eure Durchlaufzeit? Wie lange bleibt so ein Buch bei euch in der Fertigung, bis es fertig ist?
Das ist unterschiedlich, schätze ich mal,
Das
oder?
ist, du, das kannst du gar nicht, kannst du gar nicht, also eigentlich haben wir jeden Tag eine Olympiade. Also ich sage das jetzt einfach so provokativ. Früher haben wir Bücher gemacht, da wussten wir, es ist Olympiade oder es ist Weltmeisterschaft, da sind die Fotografen unterwegs, da werden die Fotos geknipst und. Da wird in den 4, 6 Wochen wird schon ein gewisser Großteil an Seiten hergestellt, Grafik wird aufgebaut, wird auch wahrscheinlich schon drei Viertel vom Buch gedruckt sein und dann ist die Abschlussfeier oder die Siegesfeier oder was auch immer und dann werden die letzten zwei Bogenteile gedruckt von dem ganzen Buch und dann haben wir eigentlich, da geht es einfach um die Marktanteile, je früher jemand das Buch hat zur WM 1988
Na klar.
oder so, der hat die meisten Bücher verkauft. Und dann hast du manchmal über Nacht 10.000 Bücher produziert. Also wir produzieren am Tag ungefähr 15.000 Bücher und ungefähr 20.000 Softcover-Bücher in unterschiedlichen Ausführungen, in zwei Schichten.
Also 35.000 Produkte oder Einzelstücke, ja?
Genau.
Ja, werde ich ein bisschen mit rumrechnen später, wie lange ich heute im Tag
Ja.
schon ist.
Genau, und ich stelle mir auch vor, die Ausbildung als Buchbinder, da braucht man doch dann andere Qualifikationen. Also die typische Buchbinder-Ausbildung, ist die noch erforderlich oder ist es zwar besser, wenn man da IT-Fachmann ist?
Na, sagen wir mal so, du solltest wissen, was Papier ist. Und du solltest auch mit Papier umgehen können. Papier kann dir unwahrscheinlich viele Streiche spielen, die dir so als Otto Normalverbraucher gar nicht bewusst bist. Die Maschine an sich zu beherrschen, ist das eine. Das kriegt man relativ schnell und auch relativ gut hin. Wobei je komplexer die Abwicklung ist auf den Maschinen, braucht man natürlich auch seine Einarbeitungszeit. Aber das große Know-how ist das zu wissen, was kann ich von dem Papier abverlangen, wie reagiert Papier und wie muss ich das in Einklang bringen mit der Maschine zusammen. Also das ist.
Wo brauchst du denn unbedingt noch die Hand? Also wo brauchst du unbedingt noch den erfahrenen Mitarbeiter, der wirklich Hand anlegt und nicht über Umwege, über die Maschine, wo man natürlich auch sehr wertvolle Erfahrungen
Ich
haben
brauche
muss?
den erfahrenen Buchbinder und wir bilden ja in der Buchbinderei bei uns schon immer aus und ich brauche den an jeder Stelle. Selbst bei den Handarbeiten, die wir noch haben, brauche ich eine erfahrene Kraft, die das, was wir wollen, wir arbeiten ja immer am offenen Herzen. Das ist ja immer fast das Endprodukt, nur in verschiedenen Stadien, wo wir es in der Hand haben. Jeder hat irgendwo einen Teil vom Buch in der Hand, was später mal in dem kompletten Buch zum Tragen kommen. Wenn da irgendwo ein Fußabdruck, weil ein Papier runtergefallen ist, ein Fußabdruck von einem Sicherheitsschuh später in ein Buch eingebunden ist.
Und hast du dir das jetzt ausgedacht oder ist das mal passiert?
Das ist passiert. Ich habe den Anruf gekriegt. Herr Vettermann, wer hat denn bei Ihnen Größe 45? Aber ich sage, ja,
Entschuldige.
ich nicht. Aber ich kenne da ein paar. Warum? Ja, weil wir haben ein Buch gefunden, da war auf der Seite 17, war ein Fußabdruck von so einer Profilsohle eines Dings. Der kann ja eigentlich nur von Ihnen sein. Also ja, von mir ist er nicht, aber wahrscheinlich aus unserer Buchbinderei. Das sind ja, das sind die kleinen Anekdoten, die man dann auch immer wieder erlebt. Da fällt was runter, tritt einer drauf, der nächste hebt es auf, legt es eben auf die Palette und wusch, ist von der Maschine aufgesaugt. Und genau das kriegt der Vorstandsvorsitzende von AEG oder was weiß ich von wem. Und der macht einen Riesenaufstand, warum sein Buch so aus ist. Weil ein Buch machen wir immer so, habe ich gesagt.
Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Es wurde nur in ein Buch
Und
reingetreten.
das ist ja mit dieser Briefmarke, der blaue Mauritius, ist ja genauso. Und
Genau. Ja, aber eigentlich ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Also, ich meine,
ich
gut,
versuche.
du als Kunde erwartest du, dass die 3000 dann auch wirklich alle identisch aussehen,
Genau.
industrielle
Und
Fertigung.
das kriegst du nicht hin in der Buchbinderei.
Ja,
Das, es gibt.
was passiert denn noch alles? Was geht denn noch alles?
Das willst du nicht wirklich wissen, oder? Seiten stehen auf dem Kopf, ein Buchblock ist falsch rum in der Buchdecke eingehängt. Das sind alles Dinge, und wo ich versuche, ich dann immer wieder sagen, es gibt ja nicht die Null-Fehlerquote in der Buchbinderei, weil einfach zu viele Hände noch dazwischen sind in den Prozessen. Durch die ganze Automatisierung kann man vieles, was Hände früher gemacht haben, noch mehr reduzieren. Aber du hast immer diesen Effekt, dass wenn du von Anlage zu Anlage wechselst, dass da Hände dazwischen sind. Und wir arbeiten mit allem Möglichen an Hilfsmitteln und es passiert immer wieder mal, dass einer, bringst du jeden Tag 100%? Das kriegen ja nur die Fußballer hin, ne, 100% zu bringen. Ich sage zu meinen Leuten, pass auf, es reicht, wenn ihr 92% bringt. Dann bringt ihr nämlich die Leistung, die wir brauchen.
Also kleine Anekdote von mir, die vielleicht Dominik auch interessiert. Diplomarbeit war fertig, einige Nachtschichten geschoben, alles auf den letzten Drücker gemacht. Und dann wollten die ja damals, das ist heute bestimmt auch noch so, einige Ausgaben haben. Ne? Irgendwas wird in die Bibliothek gestellt und nie gelesen,
Genau.
irgendwas hat man
Ja.
zu Hause und wird nie gelesen und dann noch zwei andere Exemplare, die nie gelesen werden. Und beim Ausdrucken, ich weiß noch genau, ich war total übernächtigt, Berlin Prenzlauer Berg, habe in so einem Copyshop gestanden und dann machst du diese Stapel und dann kommt das da raus und dann bleibt diese Maschine hängen und ihr glaubt es nicht, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich da einen Sortierfehler hatte. Also ich hätte
Genau.
beinahe meine Diplomarbeit derart abgegeben, dass dann irgendwie sich die ersten 30 Seiten dreimal wiederholen und dann aber auf den anderen Stapel nicht. Und da ist mir wirklich das Herz stehen geblieben. Da habe ich gedacht, verdammt, wenn das jetzt passiert ist, schön, dass ich es entdeckt habe, aber was ist hier noch alles passiert? Und dann stehst du da. Also dieses, das muss doch bei euch auch laufend passieren, wenn ich von einer Maschine zur anderen irgendwas setze und wenn ein Mensch 100 Mal was anfasst, dann geht einmal was schief. Muss so sein.
Das ist doch klar, wenn du 8 Stunden an so einer Anlage stehst und du musst irgendwo was rumheben, was reinlegen und immer darauf achten und die Konzentration lässt zwischendrin nach, dann kommt einer vorbeigelaufen. Eintracht Frankfurt spielt jetzt im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98. Wir haben 98er-Fans, wir haben da Frankfurt-Fans da. Das ist ja ein Quell ewiger Freude bei uns, was dann da los ist. Dann spricht er dem und dann dreht er sich rum und sagt: Pass nur auf, wir reden uns übermorgen, wenn das Spiel rum ist. Und dann hat er zwei Buchblocks falsch rum auf die Kette gelegt. Und dann
Kann man sagen, Bundesliga, ach nee, ist
ist
halt
die Bundesliga
Zweite,
dran
ne?
schuld, ne?
Zweite
Also
Bundesliga. Das, wenn ihr so eine Aufzeichnung macht, welche Probleme hatten wir letzte Woche, steht immer an Top 1, steht Bundesliga-Ergebnisse, Top
nicht,
2, Sonstiges.
nicht, ja, Top 2 sonstiges. Also es, ich sag ja, das ist ja das Schöne und das ist aber auch das Salz in der Suppe. Wir arbeiten miteinander mit Menschen und nicht mit den Maschinen. Die Maschinen brauchen wir, dass wir die Menschen haben, die die Maschinen bedienen können. Und das Schöne ist halt, jeder hat halt auch irgendwann mal einen Tag, wo er eine Schwäche hat. Und dann muss man gucken, dass man die Schwächen irgendwo minimiert oder Ängste abbaut. Ich sage immer zu den Leuten, wenn wir Gespräche führen, haben wir gesagt, hör zu, wir wissen über deine Ängste Bescheid. Wir wissen aber auch deine Stärken. Wenn du jetzt jeden Morgen auf die Arbeit kommst, tust du mir einen Gefallen, nimm deine Angst, häng die an die Garderobe. Und lass die da und sag, ich komme nachher wieder von der Arbeit und dann kannst du deine Angst wieder mitnehmen und alles ist gut. Wir brauchen nur deine Stärken bei uns in der Firma.
Ja,
Und
vor
das
allem,
ist
wenn
für
du.
dich wichtig, dann mache ich aus dir einen Gewinner und dann schicke ich abends einen Gewinner nach Hause und dann haben wir alle Freude dran und es macht dann Riesenspaß, jedes Mal als Gewinner nach Hause zu gehen.
Ja, der Druck ist
Klappt
natürlich
nicht immer.
groß. Wenn die Fertigungsstraße da mal ein paar Stunden da niederliegt, dann geht es allen schlecht,
Ja gut,
ne?
aber das ist man ja auch
Das.
als Team. Da passt man gegenseitig aufeinander auf. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Qualitätsmanager, der das ein bisschen koordiniert. Bei
Das bin
70
ich.
Mitarbeitern ist da auch einer dabei.
Das ist
Oder
er, Dominik.
ich
Das bin
selber.
ich.
Höchstpersönlich.
Wenn
Herzlichen Glückwunsch.
sich die Hallentür öffnet, dann gehen erstmal die Blicke, oh, der Alte kommt. Alles angespannt. Weil wenn ich, also, ja, ich greife immer in die Besagte rein. Also wenn ich irgendwas von einem Band nehme, dann ist da eine Ecke
Ach, das ist
umgebogen,
das Blöde mit
da
den
ist da
Erfahrenen.
ein Riss drin oder da. Und dann gucken die alle schon. Da geht's, entweder sind sie alle weg, wie wenn das Licht angeht, oder sie stehen alle da und versuchen, das Buch mir so hinzulegen, was gut ist. Wobei ja alle Bücher bei uns gut sind. Also das ist ja unsere Reklamationsquote, die ist ja unter 0,4%. Also das ist ja für so einen großen Laden wie wir ein tolles Ergebnis. Und da sind meine Frau und ich ja immer stolz drauf, dass das alle auch wirklich ernst nehmen, was wir wollen.
Ja, apropos Ernst, und von diesen wenigen Kundenreklamationen gibt es da welche, also ich meine, wo ihr sagt, also irgendwo hat es ein Ende, also
Ja, natürlich, irgendwo hat es ein Ende.
Kurioses.
Sagen wir mal so, die Gesellschaft ist übersensibilisiert. Früher hattest du, wenn du eine Verlagsauslieferung gemacht hast, dann hat der Verlag mit einer 2%igen Remittentenquote kalkuliert. Na, dann hast du 5.000 Bücher gemacht, dann wusste der Verlag von den 5.000 Büchern, wenn wir noch eine Überauflage von 100 Stück gemacht haben, da sind 2% sind irgendwo, da ist ein Ölfleck drin. Da ist eine Seite eingerissen oder so. Das ist dann beim Buchhandel, war das ein Remittentenexemplar. Das wurde dann entweder für 5 € verhökert oder 5 D-Mark oder was weiß auch immer. Da ist kein Auflebens drauf gemacht worden. Das war einfach so. Das ist einfach in der kalkulatorischen Zahl des Buchpreises vom Verlag schon inkludiert gewesen. Heute ist es so, du machst 5.000 Bücher, machst 10.000 Bücher und dann ist ein Buch dabei, wo ein Ölfleck ist. Was immer mal passiert, die großen Anlagen, Dominik, du weißt das ja bestimmt, sind
Genau.
zentral geschmiert und irgendwo, wo Öl raustropft, tropft Öl auch irgendwo mal wo falsch hin. Und das ist dann vielleicht gerade auf dieses eine Buch und dann kriegst du heute einen übersensibilisierten Kunden, die haben ja recht, sie wollen, ich verstehe das ja auch, aber wegen einem Ölfleck fährst du durch halb Deutschland und guckst 5000 Bücher durch und dann sage ich immer zu den Leuten, wir können das alles machen, weil ich möchte gern wissen, dass sie hier bei uns gut betreut sind. Aber was machen wir denn, wenn wir nur dieses eine Buch finden? Wie verhalten wir uns denn da? Und dann ist es meistens so, dass man sich dann, wenn man mit den Kunden sich gut versteht und auch vernünftig reden kann, dann sagen die, ja gut, okay, eigentlich haben sie ja recht. Müssen wir nicht irgendwo nachhaltig jetzt die Bücher durch die Welt fahren oder Personen durch die Welt fahren, die dann Kisten auspacken oder sonst was? Wir lassen es einfach mal so. Wir sagen dann immer, wenn irgendwo was Gravierendes, wenn wir es nicht im eigenen Haus merken, ich sage immer, ein Auftrag ist erst fertig, wenn er von uns kontrolliert ist. Und das ist das, wenn die Palette verschlossen ist, müssen wir wissen, das Zeug ist in Ordnung. Aber es passiert halt auch manchmal, dass es so ist, dass ein Kunde anruft, oh, ich habe da was. Und wenn er dann zwei oder drei Sachen hat, dann sagen wir, bevor wir da jetzt hier das große, mit dem Schinken nach der Wurst werfen, dann fangen wir an, greif mal links rum, rechts rum aus der Palette irgendwo noch die Bücher raus und guck mal, ob sich der Fehler wiederholt oder der Teufel ist ein Eichhörnchen. Am Schluss haben wir geguckt, die Auflage wird ziemlich knapp und daneben stehen die aussortierten remittenten Exemplare, die wir während unserer Qualitätskontrolle aussortieren und dann nehmen wir die zwei noch dazu und legen sie in die Kiste rein. Kommt
Ja,
auch vor.
wir können das ja mal anders aufdröseln, das Thema. Wenn sowas auffällt, dann muss man ja auch eine gewisse Fehleranalyse machen, weil vielleicht fällt dieser Öltropfen genau auf jedes 5000. Buch und der ließe sich vielleicht auch verhindern. Wollen wir einfach mal gemeinsam nochmal auf die Maschinen schauen, die es gibt, um diesen Ölfleck Ursache zu finden? Also, könnte er aus der ersten Maschine getropft sein? Die erste Maschine macht genau was?
Die erste Maschine ist eine Schneidemaschine. Das ist praktisch das. Der erste Arbeitsgang, den wir haben, die großen Bögen, die bei uns reinkommen, in unterschiedlichen Formaten. Selbst wenn es ein Produkt ist, haben wir unterschiedliche Formaten an Bogen, weil ja Bezug hat ein anderes Druckformat wie der eigentliche Planobogen des Inhaltes. Das ist ja das Unterscheidungskriterium. Und die erste Aufgabe ist dann, diese Planobogen schneiden in der Form so, dass wir sie für unsere weiterverarbeitenden Maschinen, das wäre dann der nächste Gang, die Falzmaschinen, vorrichten und das Ganze.
Was kann da alles schiefgehen? Da habt ihr
Beim
denn wahrscheinlich.
Schneiden. Du fragst immer nach dem, was schiefgehen kann, wie
Hast
nie
du
und
mal mit einer
wirklich.
Schere was zerschnitten, was falsch war?
Ja.
Kannst du nicht mehr zurückschneiden, oder? Was ab ist, ist ab bei uns. Also wenn
Da
der
gibt es ja
geschnitten
extra
hat.
Bögen, oder?
Nee, der arbeitet, wie ich habe es vorhin gesagt, der arbeitet, wir arbeiten immer im
Ja.
offenen Herz. Der hat die Palette, das ist nichts irgendwo, da kannst du mal eine halbe Stunde einen Probelauf machen.
Ja.
Zack, den ersten Bogen, den er nimmt, das ist das, was er später schneiden muss. Den richtet er ein, der wird ausgemessen, wird programmiert in der Maschine. Dann nimmt er den Stapel, schiebt den rein und der erste Schnitt, der muss sitzen. Wenn der nicht sitzt, dann haben wir das erste
Dann hast
Paket
du eine
verschnitten.
Fehlmenge, ja?
Kann
Kann
nichts
nichts
der
mehr
erste
dran
Schritt ist die
schneiden.
Schneidemaschine. Wenn ich mich,
Genau.
war das immer so? Früher, als ich nicht in diesen Massen diese Bücher produziert habe, sondern nur ein Buch gebunden
Ja,
habe,
dann haben die
da war das
Bogen
nicht der erste
zuerst
Schritt, oder?
gefalzt. Dann haben die Bogen
Dafür war
zuerst
es gefalzt.
gefalzt. Ja.
Genau.
Ja, aber
So ändern sich die Zeiten.
es gibt ja heute auch Dinge, ist dann falzfertig. Also da muss ich es nicht schneiden. Aber
Ja.
eigentlich das Schneiden bei uns ist tagtäglich komplett ausgelastet, weil ich immer irgendwas für irgendeine Maschine bei uns in der ganzen Produktionskette zuschneiden muss, zurichten muss, dass wir es verarbeiten können.
Und der nächste Schritt ist Falzen, das ist ja eigentlich
Ja,
jetzt
das
für
ist ein
die.
Knicke in die Bogen machen, sage ich immer.
Ja, genau.
Jungs, macht die Knicken an die richtigen Stelle und dann haben wir auch Erfolg. Das ist eigentlich praktisch, muss man sich wirklich vorstellen, ein Papierbogen so groß wie eine Tischplatte und da sind je nachdem, was für ein Format, für ein Buch, Endformat man hat, also mehrere Seiten auf den Bogen draufgestellt. Diese Seiten, das ist von beiden Seiten bedruckt, diese Seiten in der richtigen Reihenfolge zusammengelegt, so wie man eine Zeitung zusammenlegt, wenn es im Briefkasten ist, ergibt dann diese Reihenfolge im Ablauf, dass ich die Seite 1 bis zur Seite 16 in der richtigen Reihenfolge habe.
Und das habe ich mir so zusammengereimt. Also warum macht man überhaupt dann vier spätere Seiten auf einen Bogen, damit das ganze Buch stabiler wird?
Habe ich
Also,
mir zusammengerannt oder warum ist das nicht alles
das,
schon einzeln?
man kann auch einzelne Blätter machen, aber wenn ich einzelne Blätter habe und ich habe 320 Seiten Inhalt, da muss ich ja 160 einzelne Blätter irgendwo zusammenfügen. Ja, und deswegen macht man das mit Falzbogen. Wenn ich jetzt 320 Seiten habe und ich habe einen großen Papierbogen, da sind 16 Seiten drauf, dann habe ich, wenn die zusammengefalzt sind, zu einer Falzlage, so nennt man das dann, eine Falzlage à 16 Seiten. Und so wird dann Bogen für Bogen mit fortlaufender Paginierung, also mit fortlaufender Seitenzahl, gefalzt. Und dann habe ich am Schluss 20 Bogenteile mit jeweils 16 Seiten. Die ergeben dann insgesamt 320 Seiten. Die in der richtigen Reihenfolge hintereinander gelegt, ist von 1 bis 320.
Also dann habe ich nur 20 Mal dem
Da
Schicksal
liegt's.
die Gelegenheit gegeben, irgendein
Genau.
Problem zu verursachen und nicht
Genau.
hunderte Mal.
160
Ne?
Mal. Ja,
Ja,
genau.
okay, verstanden.
Ja, der Hauptunterschied, Willi, wird ja wahrscheinlich die Qualität sein und dann auch die Kosten, die damit verbunden sind. Also ein
Ganz
Mickey
genau.
Maus Buch ist sicher nicht gebunden, oder? Das ist
Ja,
geklebt.
das ist klebegebunden. Das
Ja,
ist einfach nur
Klebe.
am Rücken. Das ist
Ja.
so Mickey Maus Bücher, die laufen auf Rollen-Offset-Maschinen und das wird dann einfach nur im Trichter zusammengefalzt. Das geht ja rasant schnell. Die machen ja 34.000 Meter in der Stunde an Papier, wo die da durchjagen von den Rollen. Ne? Bei uns, wir sind ja eine klassische Buchbinderei, da wird immer in Bogenware gesprochen. Also wir sind ja nicht mit Rollendruckereien verbunden in diesem Sinne. Und das läuft ja dann ganz anders ab.
Also da, wenn ein Kunde kommt und danach fragt, würde ich ihn weiterschicken. Also das ist gar nicht im Angebot.
Also wir könnten Kontakte knüpfen mit Rollendruckereien, wir könnten auch rollengedruckte Bogen, die ja letztendlich genauso, wie ich das erklärt habe, mit den Falzbogen, ist ja dasselbe, dass eine endlose Papierbahn irgendwann mal zu einem Falzbogen in der Maschine beim Rollendrucken gefalzt wird und dann als Bogen bei uns in die Weiterverarbeitung kommt. Also es ist, prinzipiell kann man immer davon ausgehen, dass man einen Falzbogen hat, der 16 Seiten hat, 8 Seiten, 32 Seiten, 24 Seiten, 48 Seiten, bis zu 64 Seiten gefalzt, zu uns in die Weiterverarbeitung kommt. Das ist, wenn man mit
Ja.
großen Industriekunden arbeitet, die, sagen wir mal, Werkzeugkataloge, Schraubenkataloge haben oder so, die haben ja ganz andere Chargen, die sie dann auflegen. Da sind 50.000, 80.000, 100.000 Schraubenkataloge und das wird natürlich dann nicht im normalen Offsetdruck gedruckt, sondern da ist, sind die Rollendrucker die stärkere, weil die einfach da viel, viel schneller und schlagkräftiger sind.
Okay. Das ist das Falze, das ist der zweite Schritt.
Genau,
Der
das
dritte
Falze.
Schritt ist dann in die Bögen, die gefalzt sind, diese Löcher einzubringen, um sie da zusammen zu nähen oder
Das
diesen
nennt
Faden
man,
durchzubringen.
das nennt man Fadenheften.
Fadenheften, okay. Gut, was
Fadenheften.
dazugelernt.
So, also diese Bogen, die wir haben, die 20 Bogen, die ich für 320 Seiten brauche, jeder Bogen a 16 Seiten, die kommen dann zu unserer Anlage, das nennt man, das ist eine Multiplex-Anlage, die kommen zuerst auf die Zusammentragmaschine, da wird Bogen 1 bis Bogen 20 schön nebeneinander aufgesetzt und die kommen dann einzeln in Magazine rein, die Bogen. Und aus den Magazinen werden die mit einer Zange, also mittels Sauger, wird der Bogen getrennt, Stapel, und mit einer Zange wird der Bogen unten auf eine Kette geschoben. Und auf dieser Kette werden alle Bogen nacheinander gesammelt, dass ich am Schluss, am Ende der Maschine, beziehungsweise am Anfang dann der Maschine, den zusammengetragenen Buchblock habe. Von 1 bis 320
Also das ist
mit.
eigentlich schon das fertige Buch,
Da
auch
ist noch gar
schon.
nichts fertig. Wir haben bisher nur gefalzt und haben zusammengetragen.
Willi, komm mal. Also wir haben auch vorher schon mal kurz gesprochen. Jetzt hältst du dich mal kurz zurück und lässt den Fachmann erklären. Also dieser dritte Schritt von wie vielen Schritten? Das
Ja,
sind über 10 Schritte.
30.
Ja, über 10 Schritte haben wir jetzt
Ja.
erst.
Ja.
Wir machen es mal einfach für euch.
Okay. Große
Danke.
Sprünge.
So, und danach, wenn der Buchblock zusammengetragen ist, wird er über einen Verschiebebahnhof, über Bändersysteme, über Ketten, also das ist ja wie so eine Mini-Eisenbahn, sieht man dann die Buchblöcke zusammengetragen, die werden da verschoben, die laufen dann über Bänder, über Kassetten, werden sie dann in die Fadenheftmaschinen eingebracht. Und jetzt passiert wieder was Komisches, wenn die dann in der Fadenheftmaschine sind, im Magazin, werden die zusammengetragenen Buchblöcke wieder vereinzelt. Also jeder Buchblock mit 20 Lagen wird wieder einzeln rausgezogen. Jeder Buchblock, jeder gefalzte Bogen mit 16 Seiten wird in der Lagenmitte geöffnet, kommt auf eine Kette, läuft über die Kette, wird ausgerichtet, fixiert, kommt dann auf einen Heftsattel.
In diesem Heftsattel wird er angelegt an der Anlegemarke. Der Heftsattel läuft langsam hoch. Von unten, von innen stechen die Vorstechnadeln den Bogen vor. Und dann läuft der Heftsattel an einen Heftkamm nach oben und da kommen von oben Nähnadeln und Hakennadeln, die dann in die vorgestochenen Löcher eindringen. Und das ist jetzt ein kurzer Moment, wo dann die Nähnadeln Stückchen wieder hochgehen. Die Hakennadeln drehen sich um 180 Grad. In dem Heftsattel unten ist ein Fadenschieber. Das ist so ein kleiner Haken. Der nimmt die gemachte Öse von dem Heftfaden und zieht die rüber zur Hakennadel. Die Hakennadel nimmt durch die Schlaufe, die entstanden ist, die Schlaufe hoch, dreht sich wieder um 180 Grad und bildet somit den Knoten und geht dann nachher wieder runter und vernäht sich wieder Lage für Lage mit dem nächsten Bogenteil.
Also ich kann jetzt schon nicht mehr stillhalten, Dominik.
Ja,
Ich
es ist
muss jetzt einfach
total
mal kurz.
komplex,
Also
Fabian.
Rainer
Ich
hat
habe
gerade.
es grob nachvollziehen können, aber nur ganz grob, sage
Also
ich ehrlich.
Rainer hat mit Händen und Füßen gerade erklärt.
Ja.
Das kann man jetzt leider da draußen nicht sehen, wenn man
Das,
sich das
also das ist
anhört.
super erklärt. Er hat es wirklich super
Fadenheften
erklärt.
ist der komplexeste Vorgang in der Buchbinderei, der ist.
Ja.
Und das Schlimme ist auch noch, das ist mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Takten in der Minute. Das heißt, da knallen mehr als drei Bogen in der Sekunde auf den Heftsattel
Ach, ich
durch.
wollte es gerade Dominik
Und
ausrechnen lassen. Drei Bögen pro Sekunde, ja, gut.
vernähen dann den Buchblock miteinander.
Ja, das ist
Und
krass.
das
Sind
läuft und das läuft.
3,333 tatsächlich, wenn du 200
Das geht so nicht.
durch 3 teilst. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Diese Knoten gibt es beim herkömmlichen Buchbinden aber nicht. Also eben hattest du ja gesagt, es werden Knoten gemacht. Wenn man einen herkömmlichen Buch bindet, dann wandert dieser Faden immer hin und her.
Du meinst
Man
handwerklich, also wenn du es
Wenn du es
jetzt machst.
handwerklich machst, habe ich einen langen Faden, den ziehe ich
Ja.
von der Heftlage links nach rechts durch und gehe dann von
Ja.
oben wieder in die andere rein. Aber
Warum
irgendwann mal
mache
ist
ich
der
das
lange,
nicht mehr?
ja, weil du da nicht 200
So
Takte in der
unromantisch.
Minute heftest.
Ist auch
Ja, unromantisch.
unromantisch.
Also wenn du mal so ein Buch mit 40 Bogenteile heften musst von Hand und du musst es dreimal an den Faden zwischendrin anknoten, weil du so einen langen Faden nicht durchziehen kannst, weißt du, dann hast du auch dann jegliche Romantik für dich auch beiseite
Ja, der
gelegt.
Leser kriegt das auch nicht wirklich mit, wie
Ja.
der Faden da verarbeitet ist im Buch, ne?
Nee.
Das ist ja tatsächlich so.
Ja.
Man sieht den manchmal so, also man sieht ja auch nicht in jeder Seite,
Du
sondern
merkst
nur
es,
in
wenn es
jeder.
auseinanderfällt,
Du
das
siehst den
Buch.
Faden eigentlich immer nur in der Lagenmitte.
Ja, in der
Und
nur in der
daran
Lagenmitte.
kannst du
Genau.
sehen, wie viel Lagen,
Ja.
wie stark eine Lage ist. Ob sie 8 Seiten hat, 16 Seiten, 32
Ja.
Seiten hat oder so, ne?
Ja.
Romantik, das Stichwort Romantik. Rainer, ihr habt
Okay.
in der Buchbinderei habt ihr
Da sprecht ihr
so
mit dem Falschen, ne?
Nein, 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 glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ihr habt so viele Spezialbegriffe seit Hunderten von Jahren. Drahtheften, Ösen, was hast du eben? Das Heftsattel. Was ist dein Lieblingsbegriff? Wo denkst du, oh, das ist Romantik pur, das ist Buchbinderei?
Romantik pur bei einer Industriebuchbinderei.
Ja,
Jetzt habt ihr mich
gibt's
aber auf dem
nicht?
Fuß erwischt. Na, die Romantik pur ist für mich die Buchstraße.
Das Wort Buchstraße
Die
oder die Buch.
Buchstraße, das ist Romantik pur, weil da findet die Hochzeit statt. Wir haben ja jeden Tag was zu feiern. Was hier die Automobilindustrie auch macht, Motor in Karosserie, bei uns hier, deswegen sind wir alle immer so glücklich als Buchbinder, ist der Buchblock, der gefertigte Buchblock in die Buchdecke einhängen und dann ist das
Ja.
Produkt nämlich bei uns fertig.
Das nennt ihr auch
Da werden,
Hochzeit, ja?
das ist bei uns die Hochzeit.
Ah, das ist im
Und
Automobilbau, Chassis und.
Motor zusammenführen. Bei uns ist das die Buchdecke mit dem Buchblock verbinden, weil dann ist es eine Einheit, dann ist es fertig. Dann weiß ich, alles hat geklappt in dem Moment. Wenn das passt, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja, bloß das ist nicht der fünfte Schritt. Und wir sind ja erst beim vierten. Also wir haben dritter Schritt Fadenheften, vierter Schritt dann diese
Also ich habe es hier
Heftsattelgeschichte.
mit einem Romantiker zu tun und einer, der tat will,
Ja, ich bin hier der
wo
sachliche
es lang geht.
Ingenieur.
Ja,
Und
klar,
Willi
das
möchte
geschieht
hier
dir
die
recht.
Romantik haben. Obwohl er keine vernünftigen Bücher liest, sondern sich dann immer
Was?
diese
Ja, Taschenbücher, ne?
Paperback-Taschenbücher nachts ins Gesicht fallen lässt, weil ihm
Ich
alles
bin
andere
noch
zu schwer ist.
eigenartiger. Ich lese nur Paperback, nur englischsprachige Science Fiction. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, das kann ich ja nachher wieder rausschneiden. Also, ich habe die größte
Okay.
Science Fiction Literatursammlung Berlins, mindestens.
Echt? Wow, okay. Respekt. Ja, wenigstens hast du genug Literatur zu Hause. Mal
Ja,
von
wenn
der
man das
Form jetzt
Literatur nennen darf.
abgesehen. Es
Na
ist
gut.
alles Literatur, alles, was geschrieben ist, ist Literatur. Der Inhalt für den einen nicht verständlich, mag für den anderen viel, viel Input haben.
Ja, habt ihr also nicht bei euch in der Produktion diese Literatur in, als Hardcover?
Nee, haben wir nicht.
Was druckt ihr denn? Sachbücher? Also wir haben ja gehört, Industrieunternehmen geben auch
Also,
Aufträge in 3000 Stück auf oder ist es Belletristik?
es ist, wir sind ja eine Buchbinderei. Wir sind ja nur eine Buchbinderei. Wir haben keine Druckerei anhängend an uns. Also sozusagen müssen wir uns ja selbst ernähren und müssen auch dafür sorgen, dass wir das Grundrauschen, was wir brauchen, um unsere Fixkosten zu decken, müssen wir uns natürlich um alles bemühen. Wir machen alles. Wir machen Kunstkataloge, wir machen Ausstellungskataloge, wir machen Messekataloge, wir machen Kochbücher, egal ob das für ein Lafer ist oder für sonst irgendwen. Wir machen Firmenchroniken, wir machen Dorfchroniken. Es ist alles dabei. Es ist ein Kessel buntes. Alles, was man irgendwo mal in der Hand hatte, wissenschaftliche Bücher, Physikbücher, Bücher für die Meisterprüfungen im Anlagenhandwerk oder so und alles. Also es ist ein endloser Quell ewiger Freude, was wir machen. Manche Bücher, Schulbücher, Klassenbücher machen wir. Also diese Klassenbücher, die ich auch
Ja.
damals, wo ich noch nicht wusste, dass ich Buchbinder werde, verloren habe und oder meine Seiten versucht habe rauszureißen, wo ein Eintrag von mir drin war. Also auch sowas machen wir. Alles, was du dir vorstellen kannst, was hier irgendwo in der gebundenen Art und Weise auf dem Tisch liegt. Gesetzestexte, Rechtsverdreher,
Ah.
Schwarten, wie
Okay.
gesagt,
Die halt sagen, ich will das Ding gebunden haben. Ja.
Bedienungsanleitungen für Autos, für Waschmaschinen oder.
Okay. Gehen wir zurück auf die unromantische. Nochmal Heftsattel. Dann ist der fünfte Schritt welcher? Weil wir kennen den letzten Schritt schon, diese Hochzeit. Ich weiß aber noch nicht, welcher Schritt das ist, ob das wirklich Schritt Nummer 10 ist.
Ich will mal
Ja gut,
raten.
rate, Willi. Wenn der Buchblatt dann fadengeheftet
Ja.
ist,
Ich darf nicht.
Du bist so
dann
romantisch.
wird ja entschieden, was mit diesem Buchblock, mit diesem fadengehefteten Buchblock geschehen soll.
Ja.
Kommt er auf die Softcover-Schiene? Das heißt also, wird es ein normales Paperback, wobei wir ja normale Paperback nicht so in diesem Maße machen, sondern bei uns sind die Paperbacks meistens fadengeheftet in einer etwas qualitativ höheren Ausstattung. Also es gibt ja nicht nur das normale Paperback jetzt so, wie es Willi vorhin rumgewedelt hat, sondern wir machen ja auch Geschäftsberichte, Museumskataloge für Künstler, also Künstler, der 35 Jahre lang Keramikschalen gemacht hat und die gebrannt hat, aufwendig und der macht dann irgendwann mal sein Lebenswerk draus. Der will dann 1000 Broschüren haben in einem besonderen Umschlag drin, mit einem Schutzumschlag drin, in einer besonderen Bindeart, ne? Das wir jetzt nur zu Dings. Also wir entscheiden einmal zwischen der Klebebinde, also zwischen der Softcover Produktion und dann zur Hardcover-Produktion. Wenn wir jetzt weitergehen in der Hardcover-Produktion, dass wir dann wieder in die Romantik zur Hochzeit kommen,
Ja.
dann wird der Buchblock als nächstes abgeleimt. Und zwar
Okay.
diese Buchblock ist fadengeheftet am Rücken, aber das hilft uns ja nicht viel. Die Fäden sind verknotet und zwar nur am Ende. Und das sind kleine Fadenabschnitte. Und wenn man das Buch unfachmännisch in die Hand nimmt, dann haben wir relativ schnell wieder den Faden gelockert. Und deswegen muss auf jedes Buch, egal ob das Faden oder klebegebunden ist, hinten auf jeden Fall Leim drauf geschmiert werden. Welchen Leim man drauf schmiert oder so, das ist immer abhängig vom Produkt, vom Kundenwunsch, was für Kriterien er eigentlich von dem Produkt erwartet. Und natürlich auch das Fachwissen, was wir mit reinbringen.
Und der
Und letzten.
Geruch entsteht ja an der Stelle durch den Leim, also der Geruch der
Nee, der Geruch
Bücher.
ist so ein Mix von allem. Die Druckerei, die Farben und Lack draufbringt, das Papier hat einen gewissen Geruch, was es an den Tag bringt. Und natürlich diese Wärme oder diese Feuchtigkeit, die wir dem Buch auch noch zuführen werden in unseren Produktionsprozessen, bringt das dahin, dass einfach irgendwo, ja, so ein schöner Geruchmix entsteht.
So ein Buch dampft, kommt aus 50% Luftfeuchtigkeit, geht das in den Buchladen, wo nur noch 10 sind, da dampft das förmlich, oder?
Und jedes
Ja,
anders. Jedes
im
riecht dann wirklich
Buchladen
anders.
dampft es nicht mehr, weil es ja irgendwo zwischendrin in einem großen Lager drin war, wo es mehrere Monate oder mehrere Wochen gefristet hat, bis irgendwo eine Auslieferung stattgefunden hat. Also
Naja, ich kaufe ja das WM-Buch jetzt hier.
ja,
Argentinien wurde Weltmeister. Das hole ich mir jetzt. Und das ist ja nicht älter als einen Monat. Das
ja,
dampft noch.
das dampft doch für dich.
Okay. Wir haben es also geleimt. Also wir haben das jetzt gebunden und
Also
geleimt.
es wird geleimt in der Maschine, aber in dieser Maschine passiert ein zweiter Prozess noch dazu. Das ist also eine Ableimstrecke. Da wird ein Vor- und ein Nachsatz hinzugefügt. Dass ich ja vorher auch noch falzen muss, muss es zuschneiden. Also das sind ja mehrere Prozesse, die stattfinden. Und dieses Vor- und Nachsatz, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber das ist praktisch die Verbindung von Buchblock zu Buchdecke. Wenn ihr in einem
Ah
Buch
ja.
Decke aufschlagt, habt ihr so ein durchgehendes Blatt Papier. Das kann entweder
Stimmt.
farbig bedruckt sein oder sonst was. Und dieses Papier ist dann mit diesem Buchblock, den ihr vorher Faden gehabt habt, schmal am Bund hinten verklebt. Und
Das stimmt, ja.
das passiert alles in dieser Ableimstrecke.
So ein Verbindungsstück
Ja,
sozusagen.
so
Und
zwei
was?
Millimeter vielleicht, ne?
Ja, so 3 bis 4 Millimeter verklebt man es
Okay.
im Bund hinten schmal. Also wird schmal aufgeklebt. Und das ist so der Verbund zu dem Buchblock mit Buchdecke. Und was bei diesem Ableimen noch passiert, ich kann ja nur nicht nur Leim draufschmieren, sondern wenn ich den Leim draufgeschmiert habe, muss ich von hinten auch noch eine Gaze draufschmieren, also draufkleben. Ich muss den Rücken sozusagen abdecken, dass der Leim unter der Gaze sich mit dem Buchblock und mit der Gaze verbinden kann, einen Film bilden kann, einen dauerelastischen Film bildet. Und dass ich dann später die Gaze als Unterstützung habe, dass das Buch sich schön weich und geschmeidig aufschlagen lässt.
Okay, also wenn man das
Und
richtig hinkriegt, dann
diese
kann.
Gaze ist, wenn man noch ein Buch jetzt aufschlägt, sieht man noch im Bund hinten so einen kleinen Zentimeter breiten Absatz auf der linken Seite von dem Kartondeckel. Und die Gaze wird auf beiden Seiten auf jeden Fall mal so mindestens einen Zentimeter überklebt. Dieser Scharnierstoff, also wir sagen Gaze oder Scharnierstoff, das ist eigentlich das Gelenk, wo alles dran arbeitet, wenn ich das Buch öffne und schließe. Das ist praktisch so wie das Gelenk, wo meine Tür dran hängt. Das ist so das Scharniergelenk. Und das geht über den ganzen Buchblock, über den ganzen Buchrücken und geht vorne und hinten auf das Vor- und Nachsatz immer noch so einen Zentimeter drüber.
Bloß den sieht man dann ja nicht mehr, weil
Den
dann
siehst du dann
dieser
nicht
Vor-
mehr.
und Nachsatz davor ist praktisch. Der wird ja
Genau.
obendrauf dann am Ende noch geklebt.
Ganz
Oder
genau.
weiß ich nicht.
Der Vorsatz wird auf den Buchblock geklebt und über den Buchblock kommt der Streifen, der Scharnierstoff, und der wird ja dann abgedeckt von der Buchdecke, die dann auf das Vorsatz vollflächig aufgeklebt wird.
Ja, du sagst immer Buch, ist es Buchdeckel oder Buchdecke, was du da immer sagst? Du sagst immer
Also,
Buchdeckel
ich sage
oder?
immer, das Buch wird in die Buchdecke eingeklebt, ne? Aber es
Ja.
gibt ja beim Buch, habe ich ja einen Vorderdeckel und einen Rückdeckel.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich gesagt Buchdeckel, weil das Vorsatz wird ja auf den vorderen Deckel geklebt und
Ja,
einmal auf den
ja.
hinteren Deckel aufgeklebt.
Nee, einfach so weil ich jetzt nicht sicher bin, was ich da jetzt gehört habe. Wollte ich mal zum besseren Verständnis mal fragen, weil ich stelle mir einen Buchdeckel mit L vor. Das ist ja praktisch das, was das Ganze dann abschließt am Ende und was man dann auch im Buchladen sieht, wenn es da keinen Schutzumschlag gibt.
Genau, das ist die Buchdecke.
Der Schutzumschlag, der wird euch aber auch angeliefert. Den müsst ihr dann
Genau.
noch falzen, oder?
Den müssen wir zuschneiden,
Ja.
müssen die Klappen abschrägen, dass die Spitzen nicht rausstehen. Dann müssen wir den die Klappen einfalzen und dann können wir ihn entweder bei hohen Auflagen maschinell umlegen.
Also ist das praktisch der letzte Schritt, ne? Dann diese Schutzumschlag. Nach der
Genau.
Hochzeit kommt der Schutzumschlag. Dann ist das
Genau.
praktisch der letzte Schritt, oder?
Da kommt noch mehr. Da kann sein,
Oh.
dass ja vielleicht noch eine Beilage eingelegt werden muss. Da kann sein, dass man eine Froschtasche reinkleben muss. Da
Was ist
kann sein, dass
das?
eine
Was
Stift,
hast
eine
du? Was hast?
Froschtasche.
Ja, kommt ein Frosch rein.
Sagt euch der Begriff Moleskine-Buch etwas?
Ja.
Ja, und das ist ja von Ernest Hemingway, sein Tagebuch, wo er immer alles reingeschrieben hatte. Und der hatte hinten in der letzten, also wenn man den Buchdeckel aufgeklappt hatte, hinten war so eine Tasche drin, wo er sich
Ja.
irgendwelche Notizen reingelegt hat oder sonstiges. Und das nennt man eine Froschtasche, weil die seitlich mit einem Leinenfelsel gearbeitet ist. Und man konnte die Tasche so aufbiegen, dass immer mehr rein konnte, wie man gedacht hatte.
Wie eine Ziehharmonika, ne?
Genau.
So zieht sich das auf. Ich
Genau.
hab diese kleinen Moleskine-Journale, seitdem ich arbeite. Also seit über 20 Jahren. Ich habe einen riesigen Stapel zu Hause. Man darf da nicht reingucken. Da hält man mich für verrückt. Alles vollgekritzelt. Nehme ich immer mit, passt wunderbar in die Tasche.
Ah.
Und für die Froschtasche, die nutze ich, um Visitenkarten reinzustecken.
Genau.
Gibt es heute tatsächlich ab und zu noch
Ja, klar.
Visitenkarten? So, jetzt komme ich aber ab. Wo sind wir im Prozess gerade?
Wir sind gerade beim Ableiben des
Aber
Buchblockes
ist das
und
lästig, aber eigentlich ist das Lästigste jetzt, das sind diese Besonderheiten, oder? Dann denkt man, das Buch ist fertig als Buchbinder, die Hochzeit war gewesen und jetzt kommt einer vorbei, irgendwie der hat jetzt, will jetzt noch eine Froschtasche und hier noch ein Gedöns und da noch ein
genau, der will noch
Zeichen.
ein Bild an eine bestimmte Stelle eingeklebt haben oder. Also
Gibt er
es
das
ist
raus, um das dann zu machen?
nee, das
Und er kommt
machen
dann
wir.
wieder zurück, oder?
Nee, das machen wir alles bei uns im Haus. Alles, was man irgendwo über die Straße schippern muss und irgendwo kostet Zeit. Und ich bin dann noch so ein bisschen so altmodisch eingestellt. Ich habe es gern bei uns im Haus, um es begutachten zu können. Und so muss ich mich drauf verlassen. Es gibt Partner, mit denen arbeiten wir zusammen für Dinge, die wir nicht machen wollen. Aber solche Sachen, was das Finishing von einem Buch betrifft, das machen wir alles bei uns im Haus.
Und dann sind wir bei der Endkontrolle schon und dann kommt die Folie drum.
Das
Oder
stimmt nicht, Willi. Da sind wir noch nicht.
Da sind wir schon lange nicht.
Das sind wir noch nicht.
Mensch, bin ich ungeduldig.
Ja, das sind wir noch lange nicht. Denn der Buchdeckel, wir haben ja nur über die Verbindung zum Buchdeckel gesprochen, aber nicht über den Buchdeckel selber. Der hat seine eigene Fertigungsstraße,
Genau,
ne?
ganz
Ach
genau.
hey.
Ganz genau.
Dachte, er wird
Also
fertig eingeliefert.
während wir fleißig gefalzt haben vorhin und haben fleißig Faden geheftet, weil das ist ja immer auch ein Prozess, wenn du die Mengen siehst, du hast zum Beispiel 5000 Bücher, sagen wir jetzt mal wieder 320 Seiten, 20 Bogen, 16 Seiten, 20 mal 5000, dann habe ich 100.000 Falzungen, die ich machen muss. Dann habe ich auch 100.000 Heftvorgänge, die ich machen muss. Ich muss 100.000 Bogen zusammentragen. Das sind ja Prozesse, die sind ja weitaus aufwendiger und viel, viel zeitaufwendiger, als wenn ich jetzt dann 5.000 Buchdecken herstellen muss für diese 5.000 Bücher. Ich brauche nur einmal 5.000 Decken machen.
Ja.
Und später den Buchblock ableimen, wenn er fertig ist, habe ich einmal nur 5.000 Bücher, die ich ableimen muss. Aber
Ja.
vorher habe ich ja diese Menge erstmal 100.000 Bogen schneiden, 100.000 Bogen falzen, 100.000 Bogen zusammentragen, 100.000 Bogen Faden heften.
Habt ihr ein
Also,
großes Lager, oder? Für
ja, natürlich.
diese Umlaufbestände.
Ja, also wir haben auch nochmal eine kleine Geschichte dazu. Wir fahren am Tag bei uns durch die beiden Hallen auf 4.500 Quadratmeter also in der Hochphase. Das ist immer so, ich sage immer, es ist unsere Spargelzeit. So Mitte September bis Dezember ist das, wo der Laden einfach voll ist. Fahren wir am Tag 400 bis 500 Paletten durch die ganzen Halle von A nach B. Und jede Palette im Schnitt mit einem Gewicht von 400 Kilo. Also es ist richtig Traffic bei uns. Den ganzen Tag. Es wuselt, ist deswegen auch Reaktion wichtig. Man muss wissen, was wann wohin gehört. Und
Überblick behalten.
bei 100.000 Bogen und bei einer 5.000er Auflage, dann habe ich von einem Bogen nicht nur eine Palette, dann habe ich vielleicht zwei oder drei Paletten dastehen. Und das ist ja Logistik dann, die auch noch dazugehört und Zeitfrist. Und deswegen Buchblock, das ist die erste Maßnahme, die wir immer anschieben, weil die zeitintensiv ist. Und dann fahren wir auf dem Nebengleis, dann bereiten wir den Umschlag vor für die Buchdecke, tun die Pappen zuschneiden, machen den Materialzuschnitt, wenn es zum Beispiel eine Gewebedecke ist. Da müssen wir auch Materialien ordern, Materialien avisieren, entsprechend auch die Mengen bestimmen, die wir benötigen. Das kaufen wir dann im Großhandel. Da holen wir uns Rollenware. Das sind Rollen, die sind 1,40 Meter lang und da sind 100 Meter Gewebe drauf, aus denen wir dann die Buchdecke zaubern. Und das muss ja dann alles zugeschnitten werden. Also Materialzuschnitt des Gewebes, die Pappen müssen zugeschnitten werden und. Und dann kommen wir zum Deckenfertigen. Das Deckenfertigen ist dann praktisch ein Prozess. Ich habe den Vorderdeckel, den Rückdeckel formatmäßig angepasst, wie das Endformat ist. Dann habe ich die Rückeneinlage, also das ist hinten der Rücken, der ist aus einem Schrenzkarton, der so ungefähr 500 Gramm stark ist. Oder wenn es ein gerader Rücken ist, macht man die Rückeneinlage aus der gleichen Stärke, wie die Buchdeckenstärke ist. Das ist immer abhängig, ja, nachdem, wie der Nutzungsgrad des Produktes ist oder was der Kunde sich vorstellt. Oder wir machen immer wieder wiederkehrende Produktion. Im letzten Jahr haben wir den Katalog gemacht, und dieses Jahr machen wir wieder. Und dann wird er natürlich genauso produziert wie im letzten Jahr. Und dann fertigen wir die Buchdecke. Das Material ist zugeschnitten, die Pappen sind zugeschnitten, der Rückenschränz ist vorbereitet, der kommt von der großen Rolle, der wird automatisch in der Maschine abgelenkt. Dann hat man den Nutzen, der wird in der Maschine über Bänder gezogen, der wird dann mit der Gallerte über eine Trommel fliegend angeschmiert. Und dann werden die Pappen aufgeschoben. Die Rückenanlage wird dazu geschoben, dann geht das formstabil weiter, dann darf sich die Decke nicht mehr verändern. Wenn die
Ja.
Buchdeckel sich dann verschieben, verändere ich ja damit das Format. Also deswegen Gallerteleim, der sofort mit Kontakt aushärtet und sich die Pappen nicht mehr verschieben lassen. Dann wird die Buchdecke an Kopf und Fuß eingeschlagen und dann wird es links und rechts an den Seiten angeschlagen. Dann wird sie ausgefahren, gepresst und kommt über ein Stapelmagazin auf ein Band und dann wird sie bei uns palettiert für die weitere Produktion. Weitere Produktion ist dann, der Kunde sucht.
Rainer, an der Stelle kurz, was konnte da gerade schiefgehen? Wie Dominik schon festgestellt hat, mich interessieren immer Probleme, was schiefgehen kann. Da hast
Hast
du
du
keinen
gerade
Satz
gesagt.
drin.
Also ein Problem ist, wenn es sich verschiebt nach dem Kleben, ne? Wenn, nach
Ja,
dem
aber
Leimen.
da verschiebt sich eigentlich nichts mehr.
Okay.
Das Problem ist, wenn der die Pappen zuschneidet, wenn der die nicht winklig schneidet, wenn der irgendwo
Okay.
die Einzugswalzen falsch einstellt, obwohl alles wunderbar und wird getestet, wir hatten dicken Kontrollmesser und, aber die Pappen sind auch nicht immer alle gleich dick. Also Pappenfertigung, das ist ja auch
Okay.
Massenware und dann hast du immer Schwankungen drin und der kriegt eine Spitze in die Pappe rein, also die zieht ihm leicht schräg und dann haben wir schiefe Decken. Also das heißt, ich habe eine Decke, die in alle Richtungen irgendwo schwankt. Wenn das der Deckenfertiger nicht feststellt oder sag mal irgendwo großzügig eingestellt hat vom Maß her und keine Kontrolle gemacht hat, die Decken nicht gegeneinander gelegt hat, um zu kontrollieren, bin ich maßhaltig oder habe ich Ausreißer, schiefe Pappen drin, dann machen wir schiefe Decken, kriegen wir auch noch hin, aber schiefe Decken in gerade Buchblöcke einhängen,
Da hört es dann auf.
gibt eine blöde
Ja,
Hochzeit,
und
ne?
dann gibt
Also
es ja auch noch Naturprodukte. Also, wenn du ein Ledereinband nimmst, dann stelle ich mir das auch
genau.
komplizierter vor, als jetzt du hattest von Gewebe gesprochen. Also,
Ja,
da gibt es ja noch
ja.
Ledereinband oder gibt
Ja,
es sowas
wobei
bei
die
euch nicht?
Leder, doch, natürlich, wir machen
Ja.
Lederbänder genauso. Aber das Leder, das ist ja auch, obwohl man sagt, das ist ein Naturprodukt, Papier, Pappe ist auch ein Naturprodukt.
Okay.
Das sind alles Naturprodukte. Die Leder, die wir dann beziehen, das sind auch Rinds- und Schweinsleder und Kalbsleder. Das sind Spaltleder, die sind vorbereitet für uns, dass die natürlich, wenn die aus den Lederfabriken kommen, dass die bei uns auf der Verarbeitung in den Maschinen funktionieren.
Die wissen genau, wie
Die
es
wissen,
aussehen
wie hoch
muss.
der Gerbgrad sein muss und, dass das ein formstabiles Leder ist, das wir verarbeiten können, um einfach auch ein Produkt liefern zu können, das entsprechend auch dem Leder wertig genug ist.
Okay, jetzt ist der Gallerteleim drauf. Ihr habt das dann auch gepresst in der herkömmlichen Buchbinderei. Wenn ich so eine Einzelfertigung mache, dann habe ich gesehen, müsst ihr mit dem Messer dann auch nochmal an der Pappe entlang schneiden, damit es da keine Überlappungen gibt
Also,
zwischen dem Einband.
du musst die Ecken abstoßen. Das ist einmal das, du hast ja die winklige Pappe und dann schneidest du an dem Bezug, der übersteht, die Ecke ab.
Also ganz kurz für unsere Zuhörer, er hat gerade ein Papier, DIN A4-Blatt in der Hand und faltet
Ein
da eine
Eselsohr
Ecke um.
reingemacht.
Ein Eselsohr hat er sich gerade reingemacht in das DIN
Ja, und
A4-Blatt.
dann habe ich das hier und dann habe ich hier meine Pappe und dann schlage ich einfach das hier rum und
Okay. Jetzt wickelt er gerade sein Handy in ein Stück Papier
Ja,
ein.
und dann schlägt sich die Ecke so zu, dass die sauber über die
Okay.
Pappkante geschlossen ist, dass man das nicht sieht und dass die überlappenden Schenkel, die da sind, einfach nicht auftragen. Ja, und das, was du gesagt hast, das wird innen nochmal gerade geschnitten, das macht man in der Handbuchbinderei, da schneidet man die ganzen Einschläge gerade und klebt dann innen in die Decke einen Ausgleich rein, dass der Einschlag vom Buch nicht mehr sichtbar ist, später, wenn man den aufwendigen Lederband oder was auch immer handwerklich hergestellt hat.
Ja, aber ihr
Das
müsst ja
ist der
was
Unterschied.
Entsprechendes machen. Ihr
Nee,
müsst ja auch.
wir machen nichts Entsprechendes. Bei uns, wenn du heute ein Buch bei dir aus dem Regal nimmst und klappst es auf, siehst du immer so einen umlaufenden kleinen Rahmen, der
Ja.
ungefähr 15 mm breit ist. Das
Ja.
ist der Einschlag von der Buchdecke.
Das heißt, die verzichten drauf. Das ist halt
Wir
nicht
verzichten
so
drauf.
perfekt, in Anführungsstrichen.
Das ist Industriefertigung.
Ja.
Ganz einfach, weil das andere kannst du ja nicht bezahlen. Das kannst du
Ja.
ja nur von Hand machen. Das ist halt dann der Industriefertigung geschuldet.
Ja, da habe ich noch einen kurze Frage zum Nachwuchs. Ihr bietet ja auch die Ausbildung an zum Lehrberuf. Und die müssen dann sozusagen in die Musterabteilung und das auch alles einmal per Hand machen. Also richtig von der Pike auf lernen. Oder ist es so, dass man denen das theoretisch erklärt und sie dann in die Fertigung schickt?
Jo, also ja, eigentlich. Ja, eigentlich müssen die alle müssen bei uns in die Musterabteilung rein und müssen ein Buch von Hand zusammenklöppeln. Das ist Klar, die müssen Pinsel von Hand schwingen können, die müssen Papier aufeinander kleben können und damit die verstehen, was später mal an den Maschinen auch passiert. Und ja, es ist halt manchmal nicht immer mit Erfolg gekrönt. Die einen gehen dahin, die schwingen den Pinsel, als hätten sie noch nie was anderes gemacht, und die anderen haben den Leim überall hängen, nur nicht da, wo er kleben soll. Meistens müssen wir die dann abends dann
Loslösen.
von der Tischplatte loslösen. Aber dafür haben die Leute andere Qualitäten. Und deswegen haben wir ja das Glück bei uns, dass wir es handwerklich mit denen praktizieren und dann auch maschinentechnisch mit denen praktizieren. Und in dem ersten halben Jahr, wenn die Auszubildenden bei uns sind, dann durchlaufen die eigentlich die ganze Produktion. Dann sehen wir, wo fühlt er sich wohl, wie kommt er mit welchem Team zurecht, wie reagiert er überhaupt, wie packt er zu, wie verhält er sich bei den Handarbeiten. Also wir haben ja nicht nur Handarbeiten, wo wir die Musterabteilung haben, sondern auch die Handarbeitstruppe, sage ich immer, unsere kleine Kampftruppe, die alles möglich macht. Und wir haben unwahrscheinlich viel Handarbeit noch nebenbei, wenn wir Steifbroschüren kleben und, und. Und da werden die auch mit eingesetzt. Und irgendwo kristallisiert sich heraus, wir können die eine Hand in die richtige Richtung biegen und die andere, das kriegen wir nicht hin, aber er hat da seine Stärken, und dann gucken wir, dass wir die Stärken bei ihm priorisieren und sagen dazu, du hast das andere gesehen, du weißt, wie es geht, du musst es nicht machen, weil es nicht gefordert ist, wirklich, aber wir sehen deine Stärke in einer anderen Richtung, ne?
Also selbst wenn man sich da nicht so gescheit anstellt, ich habe mal bei einem Automobilhersteller, ich sage jetzt nicht bei wem, mal am Band stehen dürfen und 1200 Turanlenkung, ach nee, sorry, jetzt habe ich es doch verraten, Lenkung montiert. Das war großartig. Also wenn man zu flott und zu gut ist, versaut man den Kollegen die Preise. Und wenn man
Genau.
zu schlecht ist, was meistens der Fall ist, dann ist man auch irgendwie ein Ärgernis. Also es ist schon angeraten, auch mal was mitzubringen für die Pause und mal zum Abschluss mal ein Bierchen auszugeben oder so, weil man
Also in den
doch
ersten 2 Tagen
lästig
hast du
ist,
dich
ne?
unbeliebt gemacht, Willi, höre ich da raus. Da
Ich
warst
habe
du.
ja, ich hab da nicht so ein knallhartes Feedback gekriegt, aber wir sind dann irgendwie am dritten, vierten Tag nach der Frühschicht mal zur Aral-Tankstelle gegangen, haben ein Bierchen miteinander getrunken. Das hat schon geholfen. Da hat man ja schon mehr Verständnis für mich gehabt. Aber man ist ein Störfaktor, ne? Andererseits freuen die Kollegen sich dann aber auch wahnsinnig und die Kollegin, dass da jemand, der dann später irgendwo im Büro verschwindet oder so, dass der zumindest mal ein Gefühl dafür gekriegt hat, womit man so Ärger hat in der Produktion. Weil da, ihr seid ja auch der letzte Schritt
Klar.
in der Buchherstellung. Ihr müsst alles ausbaden, was vorher schiefgegangen ist. Da kommt das Papier nicht rechtzeitig an, der Kunde wartet aber schon, da ist irgendwie die Veranstaltung steht vor der Tür.
Die Ceranplatte ist zerbrochen.
Die
Also
Ceranplatte ist aber.
wir sind manchmal, sage ich immer zu meiner Frau, ich hab's echt dicke. Wir kommen mir vor, als wären wir fängt zwar auch mit B an, als wären wir eine Bananenreiferei. Alles, was wir hier im Vorfeld hier an Angebote machen auf dem A4-Blatt, und wir dechiffrieren das, was wir von unseren Kunden kriegen und denen ein Angebot schicken, und die sagen, Hurra, Auftrag, machen wir mit euch, und dann kommt das rein und dann guckst du drauf, was ist das denn? Was hat der denn hier
Nie drüber
gemacht?
gesprochen, oder was?
Und dann rufen wir an und sagen, pass mal auf, was, ja, aber was können wir denn jetzt machen? Ja, die Lösung von uns, wir haben es in unserer Musterabteilung, haben wir uns eine Idee dazu gemacht, wir könnten das so machen oder so. Oh ja, gut, ja, toll. Aber warum fragen Sie denn nicht im Vorfeld und erst im Nachgang? Ne? Das lähmt ja unsere Prozesse, und das ist ja auch bei uns ja, wir sind ja wie an der Börse, das ist ja ein Tagesgeschäft. Wie du vorhin schon gesagt hast, das Buch muss zu einer Veranstaltung sein. Wir haben schon Bücher gemacht. Da stand abends Mutti mit unserem Buch im Fernseher da. Und wir wussten genau, das muss geliefert werden. Und wenn es nur das eine Exemplar ist, weil sonst sind wir noch verantwortlich, dass der Weltfrieden zusammenbricht. Ne? Also alles, also Anekdoten, die da noch dazukommen. Das Buch muss erscheinen. Und ich kann es ja auch verstehen, wenn eine von einer berühmten Automarke irgendwo sein Baby hochhalten will, wo er 2 Jahre Zeit investiert hat und 45 Leute mit beschäftigt hat, dass es so wird, wie es sein soll. Und wir stehen dann da und haben dann das Thema und kriegen das Buch nicht fertig. Der steht mit leeren Händen vor 500 Leuten und sagt, na toll, sauber. Und dann stehen wir immer da, und das ist halt das, was es sportlich macht, das Ganze, interessant macht, wo man auch wieder reagieren muss, wo man halt auch gefordert ist und wo man auch weiß muss, das ganze Team muss wissen, was es tut. Deswegen haben wir bei uns in der Firma viele in den eigenen Reihen ausgebildete Leute, die langjährig schon bei uns arbeiten, und jeder Neue, der reinkommt, weil du das gerade vorhin gesagt hast, der der hat es nicht einfach, weil man setzt einfach immer so ein gewisses Wissen, Grundwissen voraus. Und gerade bei Auszubildenden sagen die, ja gut, meine Herren, dem habe ich jetzt schon fünfmal erklärt, kapiert das immer noch nicht. Ne? Also dann musst du es halt sechs, sieben, achtmal erklären. Denk mal, wie du warst vor 15 Jahren. Ja? Und wenn man das halt immer wieder hat, und dann bleiben die Leute auch irgendwo so sich treu und sagen, ja, hast ja recht, muss dem da mehr Mühe reinstecken, dem das zu erklären. Ne? Und das geht halt viel verloren in vielen Unternehmen. Wir kriegen es ja mit, wenn man sich so unterhält, dass das Zwischenmenschliche das große Thema ist. Wir haben bei den fast 70 Mitarbeitern, die wir haben, was schätzt ihr denn, wie viele Nationen denn bei uns arbeiten? Ich sage ja, schade, dass er nicht bei uns in die Firma kommt. Oder ihr kommt, wenn er kommt, könnt ihr es mal sehen. Wir haben 17 Nationen bei uns in der Firma. Und wir haben von jeder Nation bei uns an der Fahne an der Decke hängen in der Halle, dass jeder, der hier reinkommt, von Vietnam, Puerto Rico, Ukraine, Russen, Polen, alles da, Serben, Kroaten, alles, was man sich nicht vorstellen kann, ist bei uns in der Halle. Es funktioniert. Man muss es wirklich sagen, es funktioniert, weil wir mit den Leuten geredet haben. Wir wissen, dass ihr woanders herkommt. Wir hängen euch die Fahne oben hin, dass ihr wisst, dass wir das wertschätzen. Aber ihr kommt hierher. Warum ihr euer Land verlassen habt, wissen wir nicht. Wenn ihr es uns erzählen wollt, könnt ihr es uns erzählen. Aber es ist wichtig, wenn ihr herkommt, müsst ihr unsere Sprache lernen und versucht, hier Freunde zu finden. Und das ist das Beste, was du machen kannst, ist hier auf der Arbeit. Und so versuchen wir, einen offenen Dialog zu führen. Wir machen Deutschkurse für die Leute, die neu ins Team reinstoßen und alles. Also,
Aber es klingt nach einem Umfeld, kannst du mich ja gerne korrigieren, aber es klingt für mich nach einem Hochleistungsumfeld. Was meine ich damit? Wenn du irgendwas richtig gut hinkriegen willst mit deinem Team, dann plötzlich hat das Team dann auch einen hohen Anspruch irgendwann und die Kollegen haben hohen Anspruch und dann wird man auch mal vielleicht grob untereinander und feuert sich an und verlangt viel von seinen Mitarbeitern, aber das ist dann alles auf eine Art, so dass jeder weiß, okay, hier geht es um die Sache. Man hier will hier was Ordentliches rauskriegen. Und dann nimmt das auch niemand persönlich, wenn es mal gröber ist. Und das schweißt auch zusammen. Macht das Sinn, was ich sage, oder?
Das macht absolut Sinn. Es ist halt auch so, es gibt eine Hierarchie, die brauchst du auch immer. Wir haben gerade gestern einen gehabt, da gesagt, ja, manchmal brauche ich halt dann auch einen Arschtritt, dass ich es wieder kapiert habe. Ne? Und du hast bei der Menge hast du immer irgendwo Reibungspunkte. Reibung erzeugt Wärme, das ist ja schon mal gut bei den hohen Gaspreisen. Aber wichtig ist, dass man das offen angeht und nicht sagt, naja gut, jetzt rede ich mal mit dem eine Woche nicht, sondern wenn du merkst, dass irgendwas im Argen ist in einem Team oder so, dann musst du es erledigen. Nur das hilft beiden Parteien, die sich da an Fronten aufgebaut haben, wieder aufeinander zuzugehen.
Ja,
Und das
das
ist
ist erstmal
klar,
anstrengend,
es ist
dann, aber
anstrengend,
dann
es ist
klärt's.
genau, aber wie gesagt, am Ende des Tages wissen die Leute eigentlich, dass sie Vertrauen in uns haben, in uns als Geschäftsleitung, weil wir es familiär sehen. Eigentlich sind es unsere Kinder, sage ich immer wieder. Manchmal ist es so, aber wenn wir sie immer wieder richtig kriegen und jeden motivieren können, und das klappt auch immer wieder, dann haben wir ein Team, wo wir uns darauf verlassen können, dass es läuft.
Rainer, bevor ich noch Mecker von Dominik kriege, falls wir noch nicht fertig waren im Produktionsprozess, wann kann man denn das fertige Buch in der Hand halten oder ins Lager legen?
Noch nicht.
Was haben wir dich denn noch nicht gefragt?
Also wir haben ja gerade eben haben wir ja mit Dominik die Buchdecke gemacht. Dominik, wolltest du noch irgendwas wissen wegen Fehlern, die da entstanden sind oder bei
Habe mir gerade den
entstehen können?
Kopfhörer vom Ohr gerissen. Sorry.
Nein, also
Oder
der
ja.
Galerteleim hat doch sichergestellt, dass alles tippitoppi ist. Das heißt,
Genau,
wir
genau.
können jetzt diesen Buchdeckel nochmal, da gibt es wahrscheinlich jemanden, der das sich nochmal anschaut, einen beispielhaft, ob das alles gepasst, ne? Und dann geht das
Also
weiter in die Straße.
der Buchdeckel wird ja irgendwo just in time produziert, wenn der Buchblock irgendwo fabriziert wird, ne? Und meistens haben wir einen Fadengeheft, einen Buchblock schon so weit vorangetrieben oder abgeleimt, dass wir die Buchdecke entsprechend dem Buchblock, den wir vorliegen haben, anpassen und entsprechend einpassen. Also auch, dass die Buchdecke so formathaltig konzipiert wird, dass wir am Schluss das erreichen, dass wir innen nicht irgendwo Buchstaben oder Seitenzahlen wegschneiden
Ja.
und dass die Buchdecke vom Stand her so geplant ist, wie das von unserem Aufriss, den wir erstellt haben für den Kunden, dass der Grafiker seine Montage machen konnte oder, dass der damit leben kann.
Ja.
So, aber wenn wir jetzt eine Buchdecke haben, egal aus Leder oder bedruckter Bezug oder wie ich vorhin eingangs gesagt habe, mit Leinen hergestellt, dann haben wir noch einen Gang, den wir machen müssen, die muss noch in die Prägerei.
Ach stimmt, klar, wir wollen ja noch irgendwie so einen Aufdruck haben auf dem Einband.
Genau.
Jubiläum,
Genau, 100
sonst was.
Jahre Schlag mich tot,
Ja.
DGV-Versicherung oder was weiß ich was.
Aber das passiert nach der Hochzeit oder vor der Hochzeit? Vor der
Das
Hochzeit, oder?
muss vor der Hochzeit
Ja.
passieren, weil ich wieder, man muss sich immer wieder dann die Menge vor Augen halten. Ne?
Ja,
5000 Decken
stimmt.
sind auch ein paar Paletten an Decken, aber 5000 Bücher, die in die Menge an Decken eingehängt ist, das ist ja noch eine größere Menge.
Klar, und auch ein
Und jedes
Gewicht,
Mal
ja,
ist es
sicher.
auch ein Gewicht. Ne? Also wir haben auch Bücher gemacht schon mit 5,5 Kilo ein Stück. Da kriegst du 123 Bücher auf die Palette.
Fünfeinhalb
Das muss man
Kilo,
sehen.
wie, hä? Was ist das? Ist das
Was
ein
das ist?
Sportgerät?
Hey, das war der Möbelatlas vom Vitra-Museum. Die Geschichte
Wow.
der Möbelindustrie oder so ähnlich hieß der. 7 Zentimeter dickes Buch, etwas größer wie A4. Und hat 15 Jahre bei Vitra im Vorlauf von der Produktion her, von der ganzen Zusammentragen, der ganzen Bücher, der ganzen Möbel und alles. Das ist ein richtiges Lexikon der Möbelindustrie. Und ja, am Schluss war das Buch 7 Zentimeter stark und 5,5 Kilo schwer. Und das durften wir dann auch fertigen. Und das hat natürlich auch
Da gab
das.
es den Prägedruck vor der
Da
Hochzeit, damit das
gab es,
irgendwie
genau,
passt.
und den gibt es immer vor der Hochzeit, außer man macht eine individuelle Prägung. Das heißt, ich habe ein fertiges Buch, alles piep, super toll. Das machen wir für einen Kunde in Dänemark. Und dann kriegen die Bücher eine individuelle Namensprägung auf
Für
die
Willi
Vorderseite
Schneider.
drauf. Genau.
Das ist
Ja,
natürlich eine
Dominik.
klasse Sache.
Und das machst du dann am Schluss natürlich, wenn das Buch fertig ist, weil wenn während der Produktion geht, hast du immer einen Ausschuss. Also, weil es läuft immer irgendwo was schief, die Decke wird eingerissen oder da ist eine Ecke im Buch drin und dann schmeißt du das in den Container, es ist kaputt. Und deswegen wird am Schluss dieser Produktion, wenn wir solche Sachen haben, wo die Personalisierung stattfindet, am Schluss dieses Produktionsschrittes der Hochzeit, dann nochmal ein Prägedruck auf der Buchdecke ausgeführt am fertigen Buch.
Ja.
Aber an sich wird der Prägedruck, die eigentliche Prägung an sich auf der fertigen Buchdecke, bevor sie zum Einhängen an die Buchstraße geht, ausgeführt. Und da gibt es ja alles, was man sich vorstellen kann. Mehrere Farben ineinander geprägt,
Gold, Silber.
einfarbige Gold, Silber, Blindprägung, transparente Prägung, Hologrammfolienprägung und, und. Also das ist auch unwahrscheinlich, dass wenn man so unsere Wand anguckt, wo die ganzen Folien drin stehen, sagt man, das kann ja sein, dass ihr
Da haben Kunden schon Nervenzusammenbruch bekommen, als du denen die ganzen Optionen aufgelistet hast, oder?
Ja, manchmal kriegen wir einen Nervenzusammenbruch, was die geprägt haben wollen.
Ach so, geht auch.
Hochgeprägt und in die Blindprägung reingeprägt, exakt und Schlag. Also es ist ja auch eine Physik für sich, auch ein Latein für sich, aber wir kriegen es ganz gut hin.
Habt ihr einen Spezialisten für, der sich genau damit auskennt, oder fangt ihr das
Wir
als
haben
Team auf?
3 Leute, die an der
Ja.
Maschine ausgebildet ist. Wir haben prinzipiell bei uns im Unternehmen immer eine Jobrotation, dass nicht jeder nur eine Sache kann. Das ist für den auch nicht, sag ich mal, abendfüllend, sag ich mal, wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Also
Ja, reduziert auch die
Wurst in Dosen
Konzentration,
packen,
ne?
Lenkräder irgendwo einbauen
Ja.
oder Tablettenblister zuklappen oder Sardinenbüchsen schließen und vorher den Sardinen die Augen zudrücken oder so.
Ja, man macht dann auch mehr Fehler, wenn man etwas
Eben,
sehr lange
eben. Und
macht, dann überschätzt man sich schnell, dann passieren die
ja,
Fehler
genau.
schneller
Und
dann.
das versuchen wir halt irgendwo mit einer Jobrotation zu gucken, wer hat welche Stärken und wen können wir wo noch in der Rotation an der Anlage oder an einer Kleinmaschine irgendwo platzieren. Und das funktioniert ganz gut. Und so weiß auch der eine in dem Arbeitsschritt vor dem anderen, wie schwierig es ist, wenn er ihm einmal eine Schwierigkeit bereitet hat. Also schiefe Decken
Ja.
dann zu prägen, ist auch nicht gerade ein Lottogewinn. Und wenn der das schiefe Decken prägt und es nicht merkt, dann ist es sowieso blöd.
Mehr Verständnis unter den Kollegen,
Und so wird dann
Kolleginnen.
einfach auch miteinander gearbeitet, wenn die beim Falzen die Bogen irgendwo, die nehmen ja Bogenpäckchen raus und setzen die dann auf Palette und platzieren die so. Und wenn die die schlampig absetzen und die müssen die dann zusammentragen, dann kommen dann die Frauen oder die Männer, die jetzt nehmen wir eine Schicht ist an der Zusammentragmaschine, die kommen dann zum Falzern und sagen, also so mache ich es nicht weiter. Wenn du es noch einmal so setzt, stehst du nächste Woche an der Zusammentragmaschine und tust dein eigenen Mist in die Maschine reinkoffern. Und ja, dann gibt es dann manchmal wieder die Diskussion, wo die Betriebsleitung oder ich mit dem Gespräch dann wieder die Wogen versuchen zu glätten. Aber das ist eigentlich normal. Und dann musst du immer wieder das mit dem Glöckchen klingeln und wieder das Bewusstsein wecken und dann wissen die wieder, also wir müssen uns nicht jeden Tag an die Hand nehmen und piep, piep, piep sagen.
Ich hab das mal so grob mitgeschrieben. Ich schätze mal, was wir besprochen haben, waren mindestens 12 Prozessschritte, wobei man das nicht so genau zählen kann, weil ja viele Sachen auch parallel laufen,
Genau, ganz genau.
optional sind und so weiter. Aber wenn jetzt einer der Hörer hier genau mitgezählt hat und uns sagen kann, wie viele es tatsächlich waren, dann kann der einen Preis gewinnen. Was ist der Preis, Willi?
Das könnte ich jetzt nicht mal sagen.
Der Preis ist hier ein Buchblock,
Die
der nicht die Qualitätsstandards
kriegen ein
erreicht hat.
personalisiertes Notizbuch
Nee,
von
warte.
mir.
Der kriegt
Ja.
einen Rückenschrenz. Habe ich mir aufgeschrieben, weil ich hätte gern so einen
Rückenschrenz,
Rückenschrenz.
kein
Das klingt total brauchbar.
Ich will einen Heftsattel.
Den Heftsattel kriegst du nicht.
Okay,
Der
sehr
kriegt ein
gut.
personalisiertes Buch mit seinem Namen. Ein
Sehr
Notizbuch,
schön.
wo er reinschreiben kann.
Aber gebunden muss es sein.
Ja, natürlich, fix und fertig.
Naja.
Mit nach dem Prägen machen wir ja noch ein Gummiband hinten rein, wie bei den
Okay.
Moleskine-Büchern. Ne? Also das ist auch wieder noch ein Arbeitsschritt.
Den hatten wir noch nicht.
Wird ein Gummiband eingezogen maschinell, also wird hinten die Decke durchgestanzt, dann wird also das ist ja ein Hosengummi, sagt man eigentlich, sowas früher in den Unterhosen drin waren, also von meinem Vater die Hosen waren noch so. Und dieser Gummi, der wird, oder in Handschuhen ist der Gummi auch drin und den gibt es in verschiedenen Farben, wie man sich wünscht und vorstellt. Und der wird dann in die gestanzte Decke, wird er dann durchgestoßen und wird rückseitig eingeschlagen und auch wieder mit dem Klebstoff verklebt. Das passiert dann als nächstes nach dem Prägen der Buchdecke.
Oh, ach so, wir sind bei den Büchern. Ich dachte, du wärst jetzt bei den Unterhosen.
Ja, gut,
Ist
okay.
ein anderer Podcast.
Ja.
Nee, okay. Wird das eingenäht, ja? Also eingeklebt,
Nee,
eingenäht,
eingeklebt wird's.
eingeklebt. Und dann ist der Buchdeckel soweit fertig.
Dann ist die Buchdecke soweit fertig, wenn nicht
Okay.
noch eine Stiftschlaufe angebracht werden muss. Weil es kann ja sein, dass ein Kunde sagt, ach, ich hätte gerne ein Gummiband hinten, dass ich das Buch schön immer zuschlagen kann, das geschlossene Buch, damit es sich
Ja.
aufklappt. Und dann könnt ihr mir doch noch eine Stiftschlaufe einkleben. Dann formen wir noch eine Stiftschlaufe und kleben die Stiftschlaufe in die Buchdeckel hinten ein.
Eine Stiftschlaufe
Ah.
und dann auch noch so ein Lesezeichen.
Das Lesezeichen wird ins Buch eingearbeitet. Das kommt jetzt, bevor wir die Hochzeit haben.
Ach, okay, das kommt ins Buch.
Also
Ja,
dieses
okay. Ja, macht
Lesezeichenbändchen
Sinn.
ist ja das, wenn
Ja.
man so einen Straßenatlas hat, wo
Ja,
man sagt,
ja.
okay, ich lege mir jetzt hier das bei Hannover rein, dieses Bändchen
Genau.
oder wie es in
Manchmal gibt es auch
Gesangbüchern ist,
zwei.
ne? Genau, manchmal gibt es zwei, manchmal gibt es drei, manchmal gibt es fünf Bücher. Wir arbeiten für ein Kloster im Münster-Schwarzach und die haben immer solche antiklonalen Bibeln und da müssen immer sechs, acht Zeichenbände rein. Also immer tolle Sachen.
Also Bibel, das kennen die jungen Leute noch, aber Rainer, wir haben hier Hörer, zumindest nach unseren Analysen, da sind viele so 20, 30 Jahre alt. Ein Straßenatlas. Muss man das erklären? Oder? Also es gibt Bücher für verschiedene Zwecke. Früher, als man kein Handy hatte und kein Navi, hat man so ein Buch neben sich auf dem Beifahrersitz liegen gehabt. Und während man so gefahren ist, hat man da geguckt im Kleingedruckten, wo denn der Ort ist, wo man hin will. Und damit man keinen Unfall baut, hat man dann dieses Lesezeichen da reingelegt. So ungefähr.
So
Das
ist
ist die
richtig.
Straße. Ich halte hier den Verkehr auf.
Ja, wir sind schon bei der Hochzeit. Das,
Bis,
wir sind
oh.
schon,
Nein,
wir
nein, wir
sind
sind noch
schon,
nicht bei der Hochzeit.
ja, kurz vorher, aber.
Ja, wir
Also
sind
wir sind
kurz
schon,
davor. Ja, wir
wir
können
gehen
schon
schon
mal einen
auf die
Sekt
Kirche zu.
kaltstellen.
Wir
Ja,
gehen
wir
schon auf
können
die
den
Kirche
Sekt
zu.
kaltstellen. Wir gehen auf die
Ja.
Kirche zu. Also wir haben ja jetzt hier die Buchdecke mal gefertigt. Da ist ja jetzt hier alles, was wir gebraucht haben. Prägung ist drauf, Gummiband ist drin,
Ja.
Stiftschlaufe ist dran, wenn es gewünscht ist. Und dann haben wir natürlich hier den Buchblock, der abgeleimt schon dasteht und mit einem Hufen scharrt. Ich will jetzt weiterverarbeitet werden. Dieser Buchblock ist ja jetzt eigentlich noch ein Rohblock. Der ist ja vom Falzen her noch gar nicht aufgeschnitten, sondern der ist ja ringsrum noch geschlossen. Und der wird jetzt erstmal durch den Dreimesserautomaten durchgeführt und wird ein Drei-Seiten-Beschnitt aufs Endformat ausgeführt. Das heißt also, der Buchblock wird einzeln eingetaktet und dann fahren zwei Seitenmesser, die machen Kopf- und Fußbeschnitt und dann kommt im gleichen Atemzug, wenn die Seitenmesser zurücklaufen, kommt der Frontbeschnitt. Und dann hat man eigentlich den Buchblock fertig für die Hochzeit.
Sind
Dreiseitig glatt beschnitten.
dieses Messer oder die, wie hieß die Maschine? Wie heißt die
Das ist
Maschine?
ein Dreimesserautomat.
Der Dreimesserautomat. Ist es einfach wahnsinniger Druck, der da ausgeübt wird, oder sind es wahnsinnig scharfe Messer? Also es wird ja ein Stapel Papier
Also
ganz, ganz
erstmal,
fein durchgeschnitten.
also der Buchblock wird erstmal in die Maschine eingeführt, wird ausgerichtet mit Schiebern seitlich. Dann kommt von oben ein großer Pressstempel in der Größe des beschnittenen Endformates, der das Buch festhält, weil dann kommen die eigentlichen Kräfte. Man schneidet ja in so einem Schrägschnitt auf eine feste Unterlage zu, also wie wenn ich ein Brot auf ein Brett schneide, so schneidet man da mit einem scharfen Messer. Und zwar sind das Messer, wenn die stumpf sind bei uns, sind die immer noch schärfer wie eine Rasierklinge. Also gerade wenn bei uns Messer gewechselt werden oder so, das ist immer so ein Hochsicherheitstrakt. Die Leute haben Schnittschutzhandschuhe an und alles, haben Vorrichtungen, wo sie die Messer im Schutz aus der Maschine rausheben und dann auf den Tisch wechseln. Und diese Messer, das sind an den kleinen Dreimesserautomaten, sind sie nur so knapp einen Meter lang. Aber an den großen Schneidemaschinen sind die 1,50 Meter, 1,60 Meter lang. Dann wiegen die natürlich auch was. Und da muss man schon äußerste Vorsicht walten lassen. Jedenfalls diese Messer, die schneiden einfach in einem Ruck. Das sind riesengroße Exzenterscheiben, die drücken durch das Papier durch, wie gesagt,
Wie
die
durch
Messer sind
Butter.
wie durch Butter, genau. Und schneiden das bis unten auf die Schneidleiste und dann ist das durch. Und dann kommt eine Zange hinten und führt den Buchblock aus der Maschine raus, legt den aufs Band und dann ist der Buchblock, so Gott will, und der Mann an der Maschine die richtigen Maße eingegeben hat, kontrolliert hat, wie viel er am Kopf abschneiden muss, wie viel er am Fuß abschneiden muss und wie viel er im Vorderbeschnitt hat und das Buch dann vielleicht auch nochmal in die Decke einpasst, weil kann man immer nochmal so einen halben Millimeter korrigieren. Und dann ist der Buchblock eigentlich für uns kein Rohblock mehr, sondern das Endprodukt. Und dann läuft das Endprodukt über eine Bänderstrecke und dann können wir entscheiden, will der Kunde ein Lesebändchen drin haben, so wie in einem Straßenatlas. Dann fahren wir über die Weiche nach oben und fahren durch die Zeichenbandmaschine und da können wir bis zu drei Zeichenbänder in einem Durchgang einziehen. Die werden abgelenkt, werden abgeschnitten. Oben bleibt ein kleiner Fitzel stehen, der dann später auf dem Rücken verklebt wird. Und unten, das wird in der Maschine, wenn ihr ein neues, ja gut, Willi, du hast ja noch kein neues Buch gekauft, du kaufst hier nur Taschenbücher. Der Dominik hat das, kennt das vielleicht. Wenn du ein neues Buch mit Zeichenband hast, ist das unten am Fuß ja noch eingeschlagen. Das hängt ja noch nicht
Genau,
raus.
ja, nee,
Genau, und
irgendwo
das wird
vielleicht
in
so
der Maschine.
20 Seiten vorher klappt,
Genau.
steckt es wieder oben drinne.
Genau. Und das passiert in der Maschine, weil du kannst das Band nicht raushängen lassen, weil dann später während der Hochzeit es stattfindet und das Band flattert irgendwo rum und legt
Ach,
sich
deswegen.
irgendwo rum und verklebt sich dann vielleicht mit dem Buchdeckel. Und dann
Ja.
hast du eigentlich das erreicht, was du nicht willst. Das kannst du wieder neben rauslegen, weil es kaputt ist. Und wie gesagt, das ist dann die Geschichte vor der eigentlichen Hochzeit. Zeichenband kommt noch rein und dann läuft das Buch übers Band in die Buchstraße rein. Und Buchstraße ist auch komplexe Anlage und mit die schwierigste, die man auch zum Einstellen hat, abgesehen vom Fadenheften. Komplexe Anlage. In dieser Buchstraße wird der Buchblock vorgeformt. Also das heißt, er kriegt die Rundung eingearbeitet. Die Rundung wird eingearbeitet, der wird entsprechend der Dicke, der Größe, wird die Rundung ausgearbeitet. Dann wird der Buchblock nochmal im Falz geformt, dass die Form nach dem Öffnen des Buches immer wieder bleibt, dass wenn das Buch zuschlägt, dass die Rundung wiederkommt. Dann wird der Rücken zum Teil benetzt, das Zeichenband wird mit einem Saugrüssel, vorne der Fitzel, der noch übersteht, wird hochgesaugt, wird auf den Rücken aufgeklebt, kommt so eine Lippe, die reibt das fest. Danach hat man ein Trägermaterial, ein Packpapier. Auf das Packpapier wird das Kapitalband oben und unten, was mal früher die Mönche, wenn sie die Bücher von Hand gemacht haben, deswegen Kapitalband, das haben die von Hand gestochen. Die saßen also da, die haben das Kapitalband, das ist also praktisch das, dass man nicht in den Buchrücken reingucken kann, das Zierbändchen, was an Kopf und an Fuß geklebt ist.
Ja.
Ja, und das nennt man Kapitalband. Das ist also aus der Überlieferung her, weil die früher das Kapital von Hand gestochen haben, die Mönche, um einfach das Reinschauen in den Rücken zu vermeiden, weil da ist ja einfach nur zugesuppt worden, Knochenleim draufgeschmiert oder
Ah
hast
ja,
du nicht gesehen.
das so wie geflochten sieht das aus, oder?
Genau, das ist ein Gewebebändchen, das ist geflochten und das nennt man Kapitalwand.
Das
Und das
muss man
klebt
nicht
man.
unbedingt einbringen. Das geht auch ohne, oder?
Ja,
Das
dann
geht auch
sammelt sich
ohne.
Staub an und es sieht hässlich aus, ne?
Ja,
Oder?
sieht einfach nur hässlich aus, wenn du so auf dem Buchrücken drauf guckst und hast das Kapitalband nicht dazwischen.
Ja, das ist aber eigentlich Standard. Meistens ist es
Genau,
drin.
genau. Meistens ist es weiß oder schwarz. Das sind so die normalen Dinge. Und das Kapitalband wird separat von der Rolle gekommen. Das wird auf ein Trägerpapier geklebt. Das Trägerpapier wird in der Breite des Buchrückens und in der Höhe des Buchrückens zugeschnitten in der Maschine und wird dann während dem Laufen mittels einer Schiene auf den Buchblock fließend draufgeklebt. Der Buchblock wird vorher wieder angeschmiert, auch mit einer Gallerte. Dann kommt der gerundete Buchblock, kommt unter das Deckenmagazin. Das Deckenmagazin ist oben drüber. Die Decken werden vorgeformt, also die werden ein klein bisschen konkav gebogen. Das nennt man Ausbiegen, damit die nicht schnabeln später. Und dann wird die Buchdecke in der Rundung des Buchrückens oben mit dem Heizstab vorgeformt. Der Buchblock wird dann unten mittels einem Schwert, das heißt wirklich Schwert, in der Buchmitte getrennt, dass ich zwei gleiche Buchhälften habe, die werden dann auf den Paternoster geschoben. Das heißt also, der Buchblock wird vorne arretiert. Von unten kommt ein Paternosterschwert, nimmt den Buchblock, den geteilten Buchblock hoch. Dann kommen zwei seitlichen Leibwalzen, die schmieren den Buchblock in der vollen Gänze des Vorsatzes von oben nach unten an. Die Decke liegt oben, der Buchblock wird in die Decke eingeführt. Seitliche Schieber rollen die Decke ab und festigen somit den Buchdeckel an dem Vorsatz. Dann läuft der Paternoster weiter nach oben über eine Kette, das ist ein großer Turm, dann kommt das raus, dann wird das Buch ausgelegt, dann hängt das Buch mal lose in der Decke drin. Da ist ja noch nichts passiert. Das ist ja ein Dispersionsleim, mit dem das reingeklebt wird. Der wird mit 2 Zehntel Stärke aufgetragen, also relativ dünn und wenig. Und dann läuft das Buch danach in eine Formpresse rein. Die Formpresse ist dann das, wo dann über 7 Backen der Buchblock gepresst wird. Und wenn du das Buch dir anschaust, hast du ja unten immer dieses Gelenk, wo du dann darüber das Buch öffnest. Das nennt man den Buchfalz, der ja beim Deckenherstellen gemacht wird. Und dieser Falz wird dann mittels beheizter Schienen eingebrannt.
Aber warum 7 Backen? Müssen doch eigentlich 6 sein.
Wir haben 7 Backen. Bei uns ist die Anlage so ausgerüstet mit 7 Backen. Es gibt auch Anlagen, da sind noch mehr Backen drin. Es gibt auch Anlagen, wo weniger Backen drin sind zum Pressen. Das ist einfach, wir
Aber
sagen, je länger wir pressen, umso besser ist es fürs Buch.
was heißt denn Backen? Habe ich vielleicht
Ja, das sind
Verständnisprobleme?
Pressbacken. Das sind Pressbacken, die sind so große Tafeln links und rechts, die stehen auf, das Buch
Also ich
fährt
brauche
rein und
mindestens
dann
zwei.
pressen die das Buch zu. Und das passiert in dieser Kette 7 Mal.
Ach
Also das Buch
so,
wird von
okay.
Backe zu Backe weitergegeben und wird 7 Mal
Ach
einfach
so,
gepresst.
okay. Ja, jetzt verstehe ich.
Und von unten kommen die Einbrennschienen, die brennen den Buchfalz ein und das ist praktisch das, wo dann der Buchdeckel sich leicht und geschmeidig immer wieder aufschlagen lässt über das Gelenk. Und das gibt dann auch den Sinn, warum wir einen Gewebestreifen hinten in den Rücken einarbeiten, weil über dieses Gelenk geht das ganze Gewicht vom Buchblock und von der Buchdecke.
Also früher, also nicht früher, macht man heute vielleicht immer noch so bei der Buchbinderei, wenn ich jetzt nur ein Buch herstelle, händisch, dann packen die dann einen riesen Stein drauf und lassen das über Nacht einfach liegen.
Genau.
Die Zeit habt ihr aber nicht.
Die Zeit haben wir
Das
nicht.
macht ihr mit den Backen, ne?
Das machen wir mit den Backen. Die pressen mit 4 Tonnen pro Backe. Und
Das entspricht dann einer ganzen Nacht.
das reicht dem Buch aus. Und dann haben wir ja sowieso, dass wir die Bücher palettieren. Und dann stehen die alle auf einer Palette. Und wenn es empfindliche Materialien sind oder wir wissen, dass Materialien durch die Feuchtigkeit, gerade bei Dispersionsleim, der ist ja auf 60% wasserbasierend, wenn wir wissen, dass die Feuchtigkeit reagiert oder dass vielleicht eine falsche Laufrichtung im Buch verwendet wurde, also Papier hat ja eine Laufrichtung beziehungsweise eine Faserrichtung. Und wenn dann Materialien gegeneinander verarbeitet wurden, dass die Laufrichtung nicht immer gleich zum Buchrücken ist, in der gleichen Faserrichtung ist, dann kann es sein, dass sich das Papier wälzt in verschiedene Richtungen. Ja, und dann pressen wir das auch in der Palettenpresse. Dann haben wir die Palette gebaut, so wie sie später ist, und dann wird die in eine Presse reingeschoben und dann bleibt die über Nacht in dieser Presse drin.
Okay, das alleine würde nicht ausreichen, ne? Das muss man natürlich. Das ist sowas wie Nacharbeit schon fast, oder? Also man macht es
Genau.
eigentlich nicht gerne, aber.
Man macht es nicht gerne, aber wie gesagt, bei besonderen Produktionen oder so, dann legt man da schon Wert drauf, dass man da.
Wenn da kein Ceran mit bei ist.
Ja, da macht man es leider nicht.
Da muss man dann richtig aufpassen und sich mal separates überlegen, dass es hält.
Ja, da muss man sich alles überlegen. Da muss man verwenden, welchen Leim verwende ich? Also genau wie wenn du PVC-Decken verarbeitest. Es gibt ja auch noch viele PVC-Decken, die hergestellt werden, trotz der ganzen Nachhaltigkeit. Da brauchst du einen anderen Leim. Sonst, wenn du mit normalem Leim arbeitest, hast du nach 3 Tagen, kannst du die Decke normal rausziehen, als wäre es so wie so ein Abziehbild. Ne? Da musst du speziell, dass du einen Leim anmixst mit dem Plastikanteil und alles. Es ist also schon hohe Kunst manchmal, was man hier da zutage bringen muss. Und die Leute müssen wissen, was sie tun. Und die müssen jedes Produkt
Es kam
kennen.
jetzt auch öfter, also Wasser, Luftfeuchtigkeit, Raumklima. Ich habe mich gefragt, müsste das eure Preise dann im Sommer nicht auch günstiger machen? Weil ihr habt ja so viel mehr Probleme im Winter, wenn die Luft draußen trocken ist und in der Halle soll sie aber.
Wir haben im Sommer genauso Probleme. Wenn wir zum Beispiel Decken fertigen wollen und wir fahren mit der Galerte und es ist zu warm, zu schmierig in der Halle, zu feucht, dann macht die Galerte nämlich nicht das, was sie soll. Dann fängt die Galerte an und zieht Haut oder die Galerte trocknet nicht ab. Das heißt also, ich kriege die Formstabilität nicht hin, die ich beim Deckenfertigen haben will.
Also es
Dann
gibt.
fängst du an, dann fängst du an und legst du einen Ventilator oben auf die Maschine, dass der kalte Luft reinbläst. Dann legst du irgendwann mal einen Schlauch hin, dann stellst du eine Klimaanlage nebenhin, dass die kalte Luft reinbläst. Ja? Also müsste man im Sommer eigentlich teurer werden, weil ja das ja auch noch Ressourcen bindet. Nee, also es ist wirklich so, dass du dann machst. Und dann haben wir unseren Schlosser, der war dann findig gewesen mit dem Elektriker zusammen. Die haben dann oben so kleine Ventilatorgebläse reingebaut, wie sie in den Computern drin sind. Also in den großen Computerschränken noch. Haben sie dann Ventilatorgebläse reingebaut. Die laufen nur mit 24 Volt. Und damit blasen wir dann die kalte Luft auf die angeschmierten Nutzen des Bezugsmaterials. Also man muss, das ist ja das, man muss bei uns vielseitig sein. Man muss Ideen haben. Da fängt der Maschinenführer an und sagt, ich kriege das nicht trocken, das ist so schmierig wie Kaugummi, das bindet nicht ab. Der legt einen Ventilator drauf, weil das geholfen hat. Und dann wird diskutiert mit dem Schlosser, was kann man denn tun? Weil ich dann wieder sage, ihr könnt da nicht einen Ventilator oben drauflegen. Wenn einer von der Arbeitssicherheit kommt, der sagt hier, sag mal, was ist denn hier los?
Ja, zum
Und
Ausprobieren ist das ja da toll, dass man es einfach macht, ne, und
genau.
ausprobiert. Aber
Und
dann muss
so sind
man
wir
es.
halt findig und tun uns halt immer wieder irgendwas überlegen, wie können wir Prozesse, die unser Material irgendwo nicht erlaubt, dass wir es so durchführen wollen, wie wir sie gern würden. Wie können wir Prozesse da noch optimieren?
Rainer, weil wir langsam mal Richtung Ende gucken müssten, ich habe mich gefragt, also wir haben so viele Fragen jetzt gestellt, aber was haben wir dich noch nicht gefragt, was man aber eigentlich fragen müsste?
Wir haben noch keine Broschüre gemacht.
Oh, aber das ist ein anderer, den Podcast nennen wir dann Broschürenherstellung.
Ja, genau.
Ja, aber ernsthaft, gibt's was gibt's, wo du sagst, Mensch, ich meine, du bist ja auch bei der IHK, du bist ja auch mit jungen Leuten unterwegs und vielleicht aus der Ecke, was so den Nachwuchs besonders interessiert oder wo die mit offenem Mund da stehen. Was haben wir noch nicht gefragt? Weil wir sind ja zwei mittelalte weiße Männer. Wir kommen da vielleicht gar nicht auf die Frage.
Ja, also was ihr nicht gefragt ist, ist der Beruf eigentlich interessant, den wir hier
Na,
haben?
also ich stelle mir
Weil
jetzt gerade
es
schon sehr interessant vor und sehr anspruchsvoll.
der Beruf ist manchmal öde, aber welcher Beruf ist das nicht? Aber der Beruf ist so abwechslungsreich bei uns und so vielfältig. Und jeder Tag ist nicht der gleiche. Egal, auch wenn wir das gleiche Produkt 2, 3 Tage auf einer Anlage fahren, ist jeder Tag ein anderer Produktionsprozess, wo man wieder sich auf neue Gegebenheiten einlässt. Das Team, in dem man arbeitet, ist unwahrscheinlich wichtig. Diese Gemeinsamkeit bei uns, das ist das, wo wir Wert drauf legen. Dieses Menschliche, das ist das Große, was, sag ich mal, vielen fehlt und auch gerade Jungen sich schwer tun, sich zu implantieren in solche Prozesse. Und jeder denkt einfach nur, ja, Buchbinder, das nennt sich ja jetzt ja Medientechnologe, Druckweiterverarbeitung, weiß ich gar nicht, was sie machen. Und klar, man muss den ganzen Tag stehen, man ist in Bewegung, man schraubt, man klappert den Computer rein, man macht unwahrscheinlich viel und nebenbei läuft auch noch irgendwo das Produkt irgendwo raus. Und manche sind sich gar nicht bewusst, wie toll das ist, was ich alles bewege und was ich am Ende des Tages eigentlich hergestellt habe. Und das versuchen wir bei uns immer irgendwo den Leuten klarzumachen, dass das eine ganz tolle Sache ist. Wenn wir bei diesem Print Award waren, wo wir uns wirklich gefreut haben, dass wir es geschafft haben, die Spätschicht bei uns, die hatte darauf gewartet, dass wir hier unserem Schichtleiter die erste WhatsApp schicken, dass wir gewonnen haben. Da hat die ganze Spätschicht uns gratuliert. Also jeder hat sich mitgefreut darüber. Und wenn du das erreichst, sag ich mal, dann ist doch das, was, du hast Freude an der Arbeit. Auch wenn es ein Schichtbetrieb ist, klar. Aber ich sag mal, wir produzieren was. Wir liefern was und du kannst es anfassen, du kannst es ins Regal legen, du kannst es, wenn es dir auf den Wecker geht, weil es Regal voll ist, vielleicht überlegen, ob du es wegwirfst oder irgendwann verkaufst. Aber es ist was, du schaffst was, was du im Computer mit einem Klick wegkriegst, kriegst du hier nicht so
Ja,
schnell weg.
na und das kam auch noch nicht so zur Sprache, das würde ich gerne ergänzen, denn Bücher sind auch ein wesentlicher Teil unserer Kultur. Das muss man halt auch sagen. Das ist jetzt ja nicht irgendein Wegwerfprodukt. Die Buchbinderei wurde UNESCO-Weltkulturerbe.
Also egal ob handwerklich oder industriell, da ist Leidenschaft hinter, das ist eine Welt für sich. Also so viele Spezialbegriffe lang nicht mehr gehört und ist total positiv gemeint. Eine Sache hatte mich noch irritiert, vielleicht kann das sogar der Abschluss sein, Dominik, ich weiß es nicht. Ich habe im Netz gesucht nach Buchbinderwitzen. Also es gibt keine Buchbinderwitze. Und ich dachte mir, Mensch, Rainer muss doch einen Buchbinderwitz kennen. Gibt es da einfach keine?
Also ich kenne keinen Buchbinderwitz, ich kenne nur einen Buchbinderspruch.
Ja.
Gott helfe, dass es klebe und ewig hebe. Das hat man.
Okay.
Das ist ein gutes Schlusswort, ja.
Gutes
Das
Schlusswort.
wünschen wir, das wünschen wir euren Büchern auf jeden Fall.
Danke sehr.
Na, also wollen wir Schluss machen? Rainer, Dominik?
Wollen nicht.
Nee,
Ich habe
stimmt,
hab
wollen
mir
wir nicht.
Zeit
Also,
genommen für euch. Wenn ihr
nö.
wollt, machen wir
Wir können das
Schluss,
noch
wenn ihr.
stundenlang weiterführen wieder.
Lass uns
Ja, also
Schluss
ich.
machen. Lass uns nachher direkt im Nachgang einen Termin suchen, Broschürenherstellung.
Ja.
Ich guck mal, wo Darmstadt liegt.
Naja.
Okay, nein, also komm. Hat total viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Fragen noch auf dem Zettel. Na und, kann man auch so noch mal klären und mal hören, ob wir noch eine Zuschrift kriegen oder so. Leiten wir dann weiter an dich, Rainer. Vielen Dank, würde ich sagen.
Dafür nicht. Hat
Ja?
Spaß
Vielen Dank.
gemacht. War richtig locker und entspannt. Und ich hoffe, es war für euch auch nährreich und es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Und ich hoffe, vielleicht wird es ja mit dem Podcast irgendwo ein
Ja.
Gassenglänzer, ne?
Naja,
Genau, schauen wir mal.
ihr gebt das mal an alle eure Lehrlinge. Da haben wir schon die ersten Hörer für diese Episode. So haben wir das beim Speiseeis bei der allerersten auch gemacht. Jeder, der ein Eis leckt, der muss sich die Episode anhören und
Okay.
schon waren wir ganz oben in den Charts. Also, vielen Dank, Rainer, ja? Bis
Da,
dann.
gerne. Jo,
Und
mach's
viele
gut.
Grüße an die Familie, an die
Mache
Frau.
ich.
Grüß dich, Ulrike. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Okay, Dominik, Rainer ist jetzt raus, wir zwei alleine.
Und das Licht ist an.
Und bei
Es
dir
wurde
ist das Licht
mittlerweile
angegangen.
dunkel. Ja. Muss mal kurz
Ja,
mal aufspringen und das Licht einschalten,
bei
weil
mir noch
das
nicht.
Gespräch war so intensiv, da saß ich am Ende im Dunkeln. Und
Was hat dich beeindruckt?
mich hat die Falzmaschine beeindruckt, mich hat der Heftsattel beeindruckt, der Buchblock, der dauerelastische Film, also vieles,
Es
was
ist
jetzt
schon.
vielleicht nicht alle so interessiert hat. Aber ich fand's cool. Ich fand's
Weiß
einfach
ich
cool.
nicht. Es ist total viel aus dem Handwerk hinübergerettet in die industrielle Fertigung, oder?
Ja, müssen
Also
sie ja. Müssen
die
sie. Das
Be
muss ja am Ende ein fertiges Buch muss funktionieren.
Na klar, irgendwie muss ein Buch
Klar.
rauskommen, aber trotzdem, ab und zu ist mal die Reihenfolge geändert, ab und zu ist mal was angepasst, damit es überhaupt maschinell bearbeitet ist. Aber am Ende des Tages hast du die Begriffe wie vor ein paar hundert Jahren, die Arbeitsschritte.
Und sogar auch, das, ich weiß gar nicht, wann wir das besprochen haben, dieser gelernte Leim, das sind Materialien, die die Mönche schon benutzt haben, aus den Schweineknochen, weiß ich nicht. Und genau das Gleiche benutzen die heute immer noch. Das
Und
ist
da fliegt
ja.
jetzt alle
Ja.
3, 4 Sekunden, habe ich eben ausgerechnet, fliegt alle 3, 4 Sekunden ein Buch raus. So, bam, 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 bam. Und die Bearbeitungsschritte selber, die sind sogar noch schneller, ja? Also pro Sekunde, was hat er gesagt? Pro Sekunde drei parallel. Also krass, wirklich krass. Und gerade dieser Übergang aus dem Handwerklichen ins Industrielle und doch ist noch so viel da. Das fand ich großartig, ja.
Ja, sonst könnte man sich auch kein Buch leisten. Wir müssen auch ehrlich sein. Wir gehen in die Buchhandlung und zahlen 20 Euro für so ein Buch. Und würdest du das jetzt tatsächlich bei jemandem in Auftrag geben? Keine Ahnung, du kaufst nur das Papier und sagst, ich möchte daraus selber ein Buch machen. Ja, da musst du noch eine Null dranhängen, mindestens, damit das jemand für dich extra das zusammenpackt und ein Buch draus macht.
Zum Glück konnten wir auch nicht alles klären. Ein bisschen was Geheimnisvolles muss in der Buchherstellung ja noch übrig bleiben. Ich möchte niemals wissen, was der Rückenschrenz ist. Bei mir geht so viel in der Fantasie ab. Der Rückenschrenz ist vorbereitet. Großartig, habe ich mir notiert. Und schiefe Decken geben eine blöde Hochzeit, mag ich auch sehr gerne. Also das.
Das ist echt ein guter Spruch, ja. Ist ja gar nicht so in Erinnerung. Schiefe Decken bringen eine
Geben eine blöde
unglückliche
Hochzeit.
Hochzeit.
Ja.
Ja, oder eine verunglückte. Ja, sehr gut.
Also toll, hat Spaß gemacht. Ich muss mal eben schauen. Ja, die Willkommensfrage, das hat mir auch gut gefallen. Und am Ende des Tages, ich dachte ja, es gibt wirklich nur zwei Arten von Menschen, die Hardcover lesen und Softcover. Er gehört auch irgendwie zu den Hardcover-Leuten, oder?
Auf jeden Fall. Ich
Ne?
glaube, die meisten. Es ist halt auch oft eine Frage, was ist praktischer, ne? Also wenn ich das in die
Ja,
U-Bahn mitnehme dann und so weiter,
wenn du
unterwegs
Hardcover-Leser bist,
bin.
dann ist Praktikabilität ist dir egal.
Ja.
Oder?
Na, egal ist sie ja nicht. Also wenn ich kaufe ein Buch ja nicht zweimal und wenn ich jetzt ein Hardcover-Buch habe, dann ist es mir manchmal unpraktisch vielleicht. Ja, der Rucksack ist halt deutlich schwerer, wenn ich das Buch mitnehme, aber das nimmst du in Kauf, einfach was er erzählt hat, was er genau beschrieben hat. Das Erlebnis in der Hand zu halten und ich packe dann halt auch den Einband weg und nehme nur das Buch mit, weiß ich nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass das Buch am Ende ja, ein Erlebnis ist.
Ja, und das ist es eben auch in der industriellen Fertigung noch. Dominik, den Ausklang unseres Podcasts. Ein paar Worte noch zum Abschluss, ja? Für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben Show Notes. Das ist Text. Den findet man, wenn man genau hinschaut, nachdem man oder bevor man sich die Episode angehört hat. Und da zeigen wir euch nochmal ganz genau, wo ihr unsere Homepage findet. Wir haben eine Homepage. Von der Homepage aus könnt ihr auf alle Podcast-Plattformen kommen, wenn ihr Spotify hört oder. Ihr könnt aber auch direkt auf der Homepage hören, die jeweilige Episode anhören und lässt sich natürlich auch gut empfehlen. Wenn ihr uns schreiben wollt, post@zweihalbeingenieure.de, auch das nochmal in den Shownotes. Und
Folgt uns, teilt uns und liked uns.
genau, das war es eigentlich schon.
Wir machen das hier für euch. Natürlich macht uns super Spaß und wir lernen viel dazu. Aber ist natürlich auch toll zu wissen, dass wir nachher auch Leute haben, die sich dafür wirklich interessieren.
Ja, alles klar. Lasst uns das wissen, empfiehlt uns und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir haben noch interessante Themen in petto. Bis dahin.
Bis
Ciao.
dahin dann. Tschüss.
Das war Zwei halbe Ingenieure. Fragen zu Dingen des Alltags und manchmal auch Antworten.